Herzlich willkommen zum Buchblase-Podcast, dem Podcast über das Leben, das Lesen und das Schreiben. Mein Name ist Alex Pohl, alias LC Frei, alias Oliver Moros.
Und mein Name ist Benjamin Brückner, alias Zoe J. Black, und ich sage auch ein herzliches Willkommen.
Ja, das haben wir schön geübt. Nächstes Level wäre dann, dass wir es praktisch im Chor ansagen, aber ich glaube, das sparen wir uns. Darf ich das Thema verraten der heutigen Sendung?
Aber natürlich, Alex.
Danke, Benjamin. Wir wären, glaube ich, auch super Nachrichtensprecher irgendwann, wenn wir das hier noch lange genug machen. Und ich gebe jetzt weiter ans Wetter. Nein, also worüber wir heute sprechen möchten, und wir machen das ja immer so, dass wir uns nur so ein Einstiegsthema vorgeben und dann mal schauen, wohin die Reise uns führt. So ähnlich wie beim Schreiben. Ne? Man merkt ja auch irgendwie, der Mensch kommt aus seinen Mustern nicht so ohne weiteres raus. Ne? Wenn er eins auf diese Weise erledigt, erledigt er bald irgendwann alles so. Und aber auch darüber können wir heute mal sprechen. Doch das eigentliche Thema ist auch so ein bisschen ein Dauerbrenner unter Autoren und ich glaube aber auch Lesern. Das ist sowas, wonach man auch des Öfteren mal bei Lesungen gefragt wird. Und zwar ist das Thema Schreiben für den Markt oder wie man in der Branche sagt, in den Markt hineinschreiben. Was das bedeutet oder eine mögliche Auslegungsart wäre, dass man halt guckt, was läuft gerade gut und dann schreibt man ein Buch in dieser Art und hofft, damit so ein bisschen auf den Zug aufzuspringen. Das ist eine Art der Auslegung dieses Schreibens in den Markt rein. Also das wäre so erstmal unser Startthema. Ben, möchtest du schon da jetzt was dazu sagen? Bestimmt, ne?
Ja, ich finde das auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und ich denke, dass jeder Autor, der schreibt und sich professionalisieren will, auf dieses Thema stößt, oder? Was würdest du sagen?
Definitiv. Also das ist so ein Ding. Es gibt ja so Sachen, über die manch Autor vielleicht nicht stößt. Also es gibt so Schreibratgeber, manche haben ganz viel gelesen, andere gar keinen einzigen. Dann gibt es so ein paar, von denen so ziemlich jeder schon mal gehört hat. Und dann gibt es so Themen wie Ideenfindung, Schreibdisziplin, Prokrastination oder halt auch Schreiben für den Markt, über die man im Laufe seiner Karriere tatsächlich nahezu zwangsläufig stolpert. Und ich meine mit Karriere jetzt professionelle Autoren, die halt davon leben wollen, also finanziell ausschließlich vom Schreiben oder zum Großteil vom Schreiben oder irgendwas in der Art und Weise leben wollen. Und da ist natürlich der Markt ein Thema. Das wollen wir auch nicht verschweigen. Also und dann hast du halt ganz schnell so ein bisschen diese Diskrepanz, auch wenn es vielleicht nur im Kopf ist erstmal, zwischen mache ich jetzt noch Kunst, verkaufe ich mich selbst und all diese ganzen Themen, die damit einhergehen, bunt gemischt mit Meinungen auch anderer Menschen zu dem Thema. Also das liest du ja halt auch öfter in Rezensionen, mit Leser zu schreiben. Wir hatten das unlängst auch schon, das Thema, ne? Und da sieht man auch, wie vielschichtig das ist. Deshalb auch wir ab und zu den Eindruck haben, als, sag ich mal, viel Leser und auch Autoren, die also so ein bisschen in den Schuhen von Leuten stecken, die das professionell machen, dass wir manchmal auch den Eindruck haben, jetzt hat er aber hier so nicht wirklich mehr mit Lust an dem Buch geschrieben, sondern vielleicht eher so daraufhin, dass man halt sagte, also die Reihe läuft sehr erfolgreich, komm, wir machen noch einen dran. Das ist ja auch ein Schreiben in den Markt. In dem Moment ist es ein Markt, in dem du selbst schon einen Anteil hast, den du natürlich einfach weiter aufrechterhältst. Ich meine, frag dich mal, warum Adidas jedes Jahr 1000 neue Sneaker-Versionen rausbringt. Nicht, weil die Leute dringend neuartige Sneaker brauchen, sondern weil halt auch man versucht, das Segment zu behalten. Und wenn halt nur die Sambas herstellst die ganze Zeit, dann verzichtest du halt auf ein gewisses potenzielles Publikum. Insofern ist das eigentlich eine Überlegung, die jeder unternehmerisch denkende Mensch in irgendeiner Art und Weise hat. Also, dass er sich in irgendeiner Weise mit dem Markt beschäftigen muss, ist, glaube ich, außer Frage. Aber gerade für den Kreativbereich ist halt der spannende Moment der, wenn du für dich selbst überlegst, wie passt das jetzt in meinen kreativen Anteil, wie kann ich das verbinden oder steht sich das vielleicht auch konträr gegenüber? Und für mich auch immer wieder die interessante Frage, beschäftige ich mich überhaupt bewusst damit? Was bringt das?
Ja, also ich würde auch gleich mal an einen Punkt einhaken, und zwar bei der Diskrepanz, die du angesprochen hast. Dass ich würde zum Beispiel sagen, die ist nicht nur im eigenen Kopf, sondern genau, wie du es ja auch beschrieben hast, von außen kommen ja dann auch diese, wie ich finde, total widersprüchlichen Impulse, ja, dass dann so jemand sagt, hä, was, du schreibst nur noch für den Kommerz oder ja, also du schreibst ja nur noch das, was im Genre irgendwie, wo du denkst, dass das gut ankommt. Ja, Überraschung, also natürlich. Weil, also, und was ich verrückt finde, ist, dass viele Menschen oft, die sich eben nicht als Autoren betätigen, also die diesen Prozess nicht kennen, so sagen, naja, also dass es für die scheinbar ein Widerspruch ist, wenn ich in den Markt hineinschreibe und kreativ bin. Das scheint so komplett gegensätzlich zu sein. Na, also, oder dass ich also die stellen sich das so vor, viele Menschen, die solche Meinungen äußern, meiner Erfahrung nach, als hätte man jetzt so eine Schablone und das wäre alles total einfach, eine spannende Geschichte mit dieser Schablone zu schreiben. Ist ja nicht so. Ich muss mir trotzdem eine Geschichte ausdenken.
Also so nach dem Motto, der Künstler macht halt irgendwas und hofft ganz dolle, damit es dann vielleicht zum Erfolg wird und dann wird es aber zum Mega-Bestseller, weil er halt ganz dolle kreativ dabei war. Versus der Schreiber für den Hausgebrauch kopiert ganz billig und verdient ganz bösartig viel Geld damit. Auch jeder, der das macht, weil er halt sich also komplett die Seele verkauft hat und das schreibt, was der Markt gern möchte. Da merkt man, diesen Argumentationen, den haftet so eine mehrschichtige Idiotie auch an. Das war jetzt natürlich auch alles ein bisschen überspitzt dargestellt, aber dieser Idiotie, wenn du da ganz auf den Grund gehst, hast du natürlich auch so einen wahren Kern, sage ich mal, wenn du es dir halt im Extrem anschaust. Also so mein Paradebeispiel sind halt die Klone, die nach Shades of Grey halt auf den Markt wirklich geworfen wurden. Ja, von Verlagen, wie auch Self-Publishern, haben wir uns alle nichts genommen. Und ich sag mal, aus der einen Sicht, wenn der Markt tatsächlich noch einen Bedarf für hat, ja, warum denn nicht? Die wirklich entscheidende Frage dabei ist doch, ob der Autor selbst da Spaß dran hat oder nicht.
Würde ich mitgehen.
Die Implikation ist irgendwie, dass der Autor, der in den Markt reinschreibt und Gott verhüte, dann auch noch irgendwie erfolgreich damit ist, finanziell, dass er keinen Spaß dran haben kann. Was im Endeffekt so ein bisschen auf dieses zurückgeht, stehen so 5 Leute auf der Party im Kreis und alle nörgeln, wie scheiße der Chef ist und wie schlecht bezahlt und dass sie doch die einzigen intelligenten Menschen auf der ganzen Arbeit sind und so. Und dann irgendwann fragt dich einer, was machst du so? Dann sagst halt, na, ich bin Autor. Ach so, für Sachbücher, nee, für Romane. Ach so, ja, und hauptberuflich? Und solche Gespräche in der Art. Wir hatten das auch schon immer mal, also dieses unter der ganzen Überschrift und davon kann man leben, so ein bisschen auch, mir fehlt jetzt das Adjektiv, da merkt man, dass ich halt Schriftsteller bin. Man soll ja keine Adjektive verwenden, deswegen.
Ach so, das Bullshit. Spricht nein, für dich, sagst du.
Nein, überhaupt nicht. Das spricht eher nicht für meine Wortgewandtheit, wenn mir das nicht einfällt. Aber es hat auch sowas, so ein bisschen Vorwurfsvolles, das suche ich vielleicht. Wenn du halt sagst, nee, meine Arbeit macht mir halt Spaß im Rahmen dessen, ich meine, das ist ja, das meine ich mit, das ist vielleicht alles nur in deinem Kopf. Die Frage ist halt auch, wie gehst du mit Momenten um? Erzeugen die bei dir Frustration oder erzeugen die bei dir die Freude, darüber was gelernt zu haben, wenn es manchmal auch erst eine Woche später du wieder in der Verfassung bist? Also ich sag mal, wenn dich gerade ein Scammer abgezogen hat und du hast 20.000 Euro.
Die Momente meinst du? Also
genau, in
schlechte
Sand gesetzt.
Lebensmomente quasi.
Ja. Genau, dann hast du auch eine Lehre draus gezogen, aber du wirst wahrscheinlich in dem Moment, wo die Bank bei dir anruft und sagt, ja, die sind halt leider weg, wirst du jetzt nicht dieses Glücksmoment des Lernenden empfinden, höchstwahrscheinlich. Und so ist es ja auch beim Schreiben und beim Treffen von derartigen Entscheidungen und dass du halt beim Schreiben eben auch, und ich sag mal, da ist es auch völlig wurscht, ob du plottest oder planst oder nicht, weil wenn du irgendwas Kreatives tust, geht das üblicherweise nicht so am Schnürchen einfach davon. Es ist natürlich das große Ziel, aber das kommt halt nur durch Routine und da musst du wirklich Jahre bis Jahrzehnte möglichst täglich schreiben und selbst dann hast du ja an dich selbst auch einen Anspruch, dass die Geschichte halt überraschend sein soll, dass es irgendwie spannend sein soll und da sind wir auch gleich wieder beim Thema für den Markt schreiben, sodass du halt dann durchaus auch frustrierende Momente erlebst. Die Frage ist, wie gehst du halt damit um? Ist es für dich ein Frustrationsmoment oder sagst du, oh, ich bin gerade auf ein interessantes Problem gestoßen und da ich das schon ein paar Mal gemacht habe, weiß ich, ich werde die Lösung schon finden und dann werde ich sehr, sehr froh drüber sein, aber weißt du was, ich freue mich schon auf dieses Problem gestoßen zu sein, weil das bedeutet, dass meine Story potenziell interessanter ist als eine Story, die ich ohne Probleme einfach durchschreibe. So, weil je größer das Hindernis für den Protagonisten, Oder auch für den Antagonisten, ist eigentlich egal. Weil wenn der halt ein totaler Trollo ist, Voldemort fällt einem ein, wo du halt wenig, zumindest in den Filmen muss ich sagen, wenig mitbekommst von dessen inneren Konflikten und überhaupt von Konflikten. Der marschiert halt durch, bis er halt zum Schluss diesen Kampf gegen Harry, also ich will jetzt auch nicht auf Harry Potter rumreiten, aber du, was ich sagen will ist, dass du halt an irgendeinem Punkt vielleicht sagst, nee, ich könnte jetzt auch den leichteren Weg gehen, gehe aber den schwereren, lebe eine Woche damit, dass ich 7 Stunden am Tag auf einem Bildschirm starre und am 8. Tag sage ich, oh ja, warum ist mir das nicht gleich eingefallen? Und dann schreibe ich einfach und dann habe ich eine Lösung, wo der Leser dann vielleicht oder auch man selbst beim Schreiben denkt, das hat sich gelohnt, 7 Tage auf dem leeren Bildschirm zu starren, aber das hat sich so richtig gelohnt, weil das ist jetzt cool. Das ist, warum man schreibt, das ist, warum man liest, eine fresche Idee, ein völlig neuer Ansatz, solche Sachen. Das ist schon auch eine Belohnung und cool ist natürlich der das schon zu schätzen weiß, in dem Moment, wo das in Anführungszeichen Problem auftritt. Und daher kommt, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Missverständnis, dass man halt immer unterstellt, wenn einer für den Markt schreibt, schreibt er automatisch auch Romane, wie du auch schon sagst, nach Schema F, nach so einer Fließbandstruktur und geht diesen Problemen aus dem Weg, die ein Buch erst interessant machen. Und da würde ich auch nie widersprechen. Ich finde, da muss auch wirklich, wenn ich ein Buch lese, was mich halt überhaupt nicht überrascht, an keiner Stelle, das holt mich heutzutage auch überhaupt nicht mehr ab. Das habe ich auch anders gesehen als Jugendlicher, als Kind, da hast du natürlich eine andere Leseerfahrung. Und wenn du dann anfängst, sowas wie Krimis und Thriller zu lesen, da bist du halt beim ersten Mal auch völlig baff, wenn da am Ende ein großer Twist kommt. Machst du das ein paar Jahre, sagst du, komm, das habe ich jetzt aber kommen sehen, das ist so genretypische Abläufe halt, aber warum ist denn nicht plötzlich der zum Beispiel, der Täter, wäre sehr schwer, das hinzubekommen, aber das ist genau, was ich dann halt cool gefunden hätte. Das heißt, du schreibst ja, wenn du in einem Genre schreibst, auch immer für Leute mit verschiedener Leseerfahrung. Das macht das Thema ja nochmal komplizierter. Was ist denn eigentlich der Markt? Was ist denn damit eigentlich konkret gemeint? Ne?
Ja. Ja, gute Frage. Also ist damit gemeint, dass man möglichst viele Käufer, viele Leser erreichen will? Das ist, glaube ich, so die erste Antwort, die mir da in den Sinn kommt. Ne? Also ich möchte meinem Genre, aber dann haben wir ja wieder das Thema, was für ein Genre? Was bedienen wir ein Subgenre?
Ja.
Ja, es ist gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage, was der Markt eigentlich ist. Also ich würde mal so sagen, der Bereich, in dem die Bücher gekauft werden, so ganz allgemein formuliert, aber natürlich, ich ahne, worauf die Frage hinausläuft, nämlich, dass es gar nicht so klar umrissen ist. Ja,
ja, ich finde auch das mit den Genres schwierig. Vielleicht können wir da nochmal einen Schritt zurückgehen. Du sagtest, für den Markt schreiben heißt, dass es von möglichst vielen Lesern gelesen werden soll. Da sage ich, das ist halt auch eher so eine Gegenfrage. Was wären die Gegenthese dazu, dass von möglichst wenig Lesern gelesen werden soll? Da hättest du ein super Rezept, eine 1A-Idee, die auch 100% funktioniert. Schreib einfach kein Buch. Da hast du auch nichts zu verkaufen, wird mit Garantie auch keiner lesen. Da bist du eigentlich
wäre so ein bisschen
künstlerischen Olymp, oder?
Das Gegenkonzept wäre so der intellektuelle Nischenleser.
Und je weniger den kennen, desto besser. Aber der darf schon so kommerziell orientiert sein, dass er einen Verlag findet für das, was er da tut.
Ja, ja. Ja, genau. Ja.
Okay, in welcher Welt ergibt das Sinn?
Also
offensichtlich in der inneren Welt vieler Leser, ne? Und Autoren auch, glaube ich. Denn das hört man öfter tatsächlich. Also ja. Wenn du es halt zu Ende denkst, fällt dann irgendwann auch den Leuten mal auf, dass das irgendwie eine ziemlich quatschige These ist. Aber das hat man in der Musik ja auch ohne Ende. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit Besitzer- und Entdeckerstolz zu tun. Man möchte halt derjenige sein, also ich kenne das aus der Musik halt ganz stark, dass mir sagt, naja, die habe ich ja schon gekannt, die Band. Ich war schon hier 1964 bei AC/DC Backstage, da waren die noch, da haben die noch gar nicht gespielt. Aber nein, du weißt, was ich meine. Also dass man so ein bisschen dieses so sagt, na, ich finde die cool und auch so einen gewissen Widerwillen hat, das kenne ich auch bei mir selbst. Also wenn jemand ankommt, den ich jetzt nicht so super gut kenne und sagt, das Buch musst du unbedingt lesen.
Ja. Ich das hat man so, da zuerst einen Widerstand,
ich hab,
oder?
Genau, ich also habe so viele auf dem Stapel. Ich pack's mal mit drauf, mal schauen. Und das kann ja durchaus dann auch cool sein, aber man hat so im ersten Moment erst mal so einen kleinen Widerwillen. Und das ist, glaube ich, halt dieser Entdeckerstolz oder dieses man halt sagt, da habe ich was für mich. Und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil das zeigt, dass du halt als Autor wirklich auch direkt in die Herzen der Leser vordringen kannst. Eben nicht nur in die Gehirne, ja, sondern in die Herzen, weil sie halt wirklich sagen, das soll so meins bleiben. Ich will gar nicht, dass das so viele kennen. So, das natürlich möchte der Autor auch mal irgendwie seine Miete bezahlen oder was essen oder so. Ich meine, viele wissen das nicht, aber auch Autoren sind irgendwo Menschen. Man munkelt. Ja, und dann wird das natürlich ein bisschen schwierig. Aber um das nochmal, noch einen Schritt zurückzugehen. Ich glaube, wenn du dich für den Weg entscheidest, für den wir beide uns entschieden haben, dass du sagst, ich möchte Populärliteratur schreiben. Ich hasse den Begriff, weil in meiner Welt ergibt der keinen Sinn. Ich lese, was immer mir vor die Nase kommt und was ich, wenn ich reinlese, ich spannend finde. Mir ist das völlig wurscht, ob da Kunstverlag XY draufsteht, ob das Sachbuch oder Belletristik oder was auch immer ist. Ich sehe was üblicherweise in meiner Bibliothek, also in meinem vollgestopften Bücherschrank, auf Deutsch gesagt, und dann hole ich das raus und denke, Mensch, ja, da hattest du auch schon mal Bock drauf. Und jetzt ist der Moment, ja, genau, da bin ich so bin ich in the mood dafür. Und dann lese ich das, und wenn mich das nicht nach 20 Seiten rauswirft, dann lese ich es halt weiter und da mache ich mir überhaupt keine Gedanken, ist das jetzt dieses oder jenes Genre, ist das jetzt Kunstliteratur oder Populärliteratur, aber was wir machen, ist ja ganz klar Populärliteratur. Und das heißt, das Ziel der Populärliteratur, das steckt ja auch schon im Namen, ist es, möglichst viele Leser zu erreichen. Und daran ist meines Erachtens auch absolut nichts Verwerfliches. Jetzt mal abgesehen von diesem Besitzerstolz, ich habe jetzt kein Problem damit, anderen Leuten Bücher zu empfehlen, aber ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man halt irgendwie sagt, na, ich will jetzt nicht, dass jeder auf TikTok das Ding breit tritt, das sollte so ein bisschen meins sein. Und ich finde das ja eigentlich auch eine schöne Tendenz, weil es halt, wie gesagt, zeigt, dass da wirklich eine Bindung zwischen Autor und Leser entstehen kann von zwei sich an sich wildfremden Menschen, wo der eine sich aber so tief in die Seele blicken lässt, ob nun zwischen den Zeilen oder auch direkt. Und ich glaube, das ist auch so der einzige wirkliche Unterschied zwischen populär und künstlerisch orientierter Literatur. Der eine schreibt eher zwischen den Zeilen, was ihn im Innersten bewegt, und der andere klatscht es halt einfach hin. Also was heißt einfach hinklatschen, ist jetzt auch sehr, sehr salopp formuliert, also der formuliert es halt einfach aus und schreibt es hin, und das ist dann eher so das, was als vielleicht auch zeitgenössische Literatur und so ein bisschen FAZ-mäßige Feuilleton-Futter so wahrgenommen wird, während, und das ist halt auch das Ding, das merke ich halt in der Fantasy ganz stark, also wenn ich da mal so beim Schreiben über den einen oder anderen Abschnitt gucke oder Leute das lesen, die mich sehr gut kennen, dann sagen die, ja, okay, ich weiß, was du damit meinst, aber da das Ganze ja in einer erfundenen Welt spielt, kann man sich da auch ein bisschen austoben. Da kannst du halt auch mal so ein bisschen Dinge aufzeigen, die vielleicht auch in unserer Welt so ihre Parallelen haben, aber nicht, es ist da nicht so offensichtlich und nicht so oft mit dem Finger auf irgendwelche existenten Leute oder sowas gezeigt, sondern du zeigst, wenn du das möchtest, und mich hat das in der Fantasy schon immer begeistert, auch schon bei Terry Pratchett, der hat das auch schon gemacht. Oh, es wird Frühling, ich habe das erste Ungeziefer im Zimmer. Der hat das auch hat das halt damals auch schon so gemacht, dass er so in ironisch überspitzter Form zum Beispiel gesellschaftliche Zustände, politische Mechanismen und sowas einfach so humorvoll drüber geschrieben hat, und als Leser, der wusste, dass er das ist jetzt nicht alles komplett fantastisch, sondern worauf der hinaus wollte, damit hast du gedacht, okay, ich hab's kapiert, nice. Und da ist halt auch wieder ein bisschen die Frage, ich glaube, in der Populärliteratur machst du das dem Leser aber so ein bisschen freiwillig. Du kannst Terry Pratchett auch lesen und das überhaupt nicht verstehen, seine ironischen Anspielungen, das ist einfach ein spannender, lustiger Fantasy-Roman, alles gut. Und das ist auch kein Vorwurf oder irgend sowas. Das wird aber dann halt so mit der zeitgenössischen Kunstliteratur ein bisschen schwierig, weil es da halt so gedruckt dasteht. Das heißt, in der Populärliteratur hast du so ein Spektrum, finde ich, zwischen on the nose Missstände aufzeigen oder sowas. Das kannst du ja zum Beispiel auch beim Thriller sehen, wenn du tatsächlich dich mit irgendwelchen, keine Ahnung, mit so Themen wie häuslicher Gewalt oder sowas, Sebastian Fitzek, auseinandersetzt. In deinen Roman machst du auf die Themen auch aufmerksam. Ob du dazu jetzt eine Stellung beziehst oder nicht, ist dann auch wieder sehr, sehr freigestellt. Du musst das aber auch gar nicht machen. Du kannst über solche Themen in deinem Buch oder auch nicht. Und das ist das Schöne an der Populärliteratur, weil das hatten wir vorhin auch schon mit diesem, du musst das Buch unbedingt lesen. Und blöderweise, das ist zum Beispiel, dieses Achtsam Morden hat bei mir ewig auf dem Stapel gelegen, weil es mir jemand empfohlen hat. Und als ich es dann gelesen habe, habe ich gedacht, du Depp, alle anderen haben es schon vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren oder was gelesen und das ist so geil und lustig und trocken und warum hast du es nicht, ja, einfach weil es mir jemand empfohlen hat. Sagt wahrscheinlich auch eine Menge über mich aus, aber ist mir jetzt auch egal.
Ja, es ist also so ein psychologischer Effekt, den kenne ich auch. Also vielleicht sind wir beide dann in dieser Hinsicht gestört, das kann natürlich auch sein. Und
da sind wir nicht die Einzigen, glaube ich.
Ich glaube auch, das ist weit verbreitet und mir fällt noch was auf, als du von dem Entdeckerstolz gesprochen hast, was ich übrigens einen sehr coolen Begriff finde für dieses Phänomen. Glaubst du, dass es so auch damit zusammenhängt, dass solange man, also ich kenne das von mir so von kleinen Künstlern jetzt im Musikbereich, ja, dass ich die am meisten feiere und ich sage jetzt mal
Moment,
was ganz.
Was für Künstler? Du hörst doch Deutschrap.
Ich höre Deutschrap, genau. Ja, das ist auch Kunst, ja.
Ach so, okay.
Sorry. Und worauf ich hinaus wollte, ist jetzt, ich lass mich nicht meinen roten Faden verlieren hier, ja.
Sorry.
Ist der Punkt. Ich habe so, das ist jetzt wirklich eine ganz düstere Wahrheit. Okay. Manchmal wünsche ich mir, dass diese Künstler, die ich so feiere, es ist ambivalent, denen gönne ich, dass die richtig erfolgreich werden. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass sie es nicht werden, weil ich mir denke, wenn sie den Erfolg haben, geben sie sich nicht mehr so viel Mühe und sagen vielleicht nicht mehr die Dinge, die sie sich jetzt trauen zu sagen.
Und da hast du in einer Nutshell
mit dieser
absolut,
seltsamen Argumentation.
Da hast du in einer Nutshell erklärt, was Leute wahrscheinlich auch so kritisch mit diesem für den Markt schreiben, was sie da ein bisschen kritisch werden lässt. Das ist im Endeffekt, da hast du es ja an dir selbst schon gemerkt quasi. Und ich glaube, das steckt auch in allen von uns. Also, dass wir halt so ein bisschen sagen oder zumindest der Befürchtung Ausdruck verleihen, dass da jemand, den wir in irgendeiner Art und Weise schätzen, again, obwohl wir ihn persönlich überhaupt nicht kennen, schon das finde ich total krass. Also, was man für eine Bindung zu Menschen aufbauen kann, die man noch nie im Leben getroffen hat. Und dass man halt dann irgendwie so, man fürchtet halt die Kommerzialisierungskeule, ne? Dass man so sagt, und jetzt kommen dann auch Mächte ins Spiel, die ihm sagen, dem Künstler da oder halt dem Deutschrapper, hier pass auf, das und das, ab sofort Tabu, kannst du nicht mehr bringen, mach mal ein bisschen angepasster und so. Aber ich glaube tatsächlich, und naja, ist schwierig, ob das jetzt in der Musik so viel anders ist, ich wage es zu bezweifeln. Denn das Ding ist halt, ich glaube, so als Künstler tatsächlich selber in Konflikte kommst du damit nur, wenn du selbst eine dementsprechende Einstellung zu dem Ganzen hast, weißt du? Also wenn du mit dir selbst in Konflikt kommst, weil du plötzlich ein Major-Label im Nacken sozusagen hast, wenn du es auch so empfindest, dass du es im Nacken hast, dann ist das, glaube ich, wäre das ein guter Punkt, das nochmal ganz stark zu reflektieren, was man da tut, labelmäßig. Und ob man nicht vielleicht doch sagt, weißt du, Clubkonzerte sind auch geil. Aber natürlich will man auch, also ich meine, wenn jetzt einer sagt, hier pass auf, wir gehen auf Welttournee, sagst du in der Regel einfach nicht nein, weil dafür hast du ja jahrelang auch den Allerwertesten aufgerissen für solche Momente. Speziell in der Musik. Also mich als Autor betrifft das irgendwie nicht mehr. Früher als Musiker kann ich das absolut nachvollziehen, natürlich, aber als Autor finde ich es eher ein Luxus, komplett von der Bildfläche verschwunden zu sein über Jahre, bis auf die Bücher, die man halt ab und zu mal rausbringt und that's it. Kein Touren, also Lesung mache ich ja auch nur noch, wenn ich so richtig tolle Lust drauf habe und sehr, sehr wenige. Und ich war auch nie in der Position, das machen zu müssen. Das war früher so das einzige dauerhafte Branding und damit auch Marketinginstrument irgendwo, dass du halt in jedem Kaff gelesen hast für ganz wenig Geld und das hast du so lange gemacht, bis die Leute sich deinen Namen einfach gemerkt haben. Also Sebastian Fitzek hat das ja zum Beispiel auch jahrelang gemacht, soweit ich weiß, und sich dadurch natürlich auch eine Fangemeinde aufgebaut und ich bin sehr dankbar, dass das heutzutage nicht mehr so läuft, weil es einfach tierisch ineffizient ist. Aber das ist natürlich wieder nur meine Ansicht. Wer da halt Bock drauf hat und wem das, ich habe jetzt nicht grundsätzlich keinen Bock drauf, aber wenn es mein einziges zur Verfügung stehendes Marketinginstrument wäre, wäre es schwierig, glaube ich. Also wenn ich wirklich jedes Wochenende raus müsste, ob ich da Bock drauf habe oder nicht, das wäre dann nicht so fein, glaube ich. Ja, okay.
Ich habe mal eine Frage an dich, und zwar für den Markt schreiben. Wäre es für dich denkbar als Szenario, Gedankenspiel, jetzt kommt irgendjemand auf dich zu, kann Verlag sein, Literaturagent, whatever, und sagt, ja, also wir haben hier folgendes Projekt, würden Sie das für uns runterschreiben, für eine obszöne Summe Geld? Würdest du sagen, alles klar, kein Thema, mache ich? Rein, also profimäßig schreibe ich runter? Oder, naja, Moment, so ist eigentlich nicht meine Art zu arbeiten. Oder wie würdest du damit umgehen? Weißt du, worauf ich, also das
ich,
ist...
Ich versuche mal nicht auf Projekte aus meiner Vergangenheit einzugehen. möglicherweise wurde mir derartiges schon angetragen, man munkelt. Aber das soll uns jetzt mal hier nicht beschäftigen. Wenn jetzt jemand kommt, das ist natürlich eine Frage der Situation, in der du dich befindest. Sind wir wieder hier beim Kollegen zum Beispiel, ne? Da an der Wand. Erkennst und kennst du den?
Ich erkenne ihn nicht, das ist geradezu verpixelt für mich, okay, in der Darstellung.
Ja. Oh, sorry. Naja, also es ist halt Raymond Alles Chandler gut. Und der ist ja auch aus einer Zeit, wo du einfach auf Bestellung mehr oder weniger Romane getippt hast. Die hast du dann verkauft. Da hieß es, mach so und so viele Wörter. Ja, hast du halt geschrieben. Das sind halt auch so Leute, die schnell gelernt haben, schnell zu schreiben. Und sich eben nicht mit künstlerischen Gedöns, sage ich mal, aufzuhalten. Es gibt ja künstlerische Ambitionen und künstlerisches Gedöns. Zwei grundverschiedene Sachen. Würde ich dann auch gerne nochmal drauf eingehen. Ja, und die halt einfach so auch aus der Ecke kommen. Und das ist zum Beispiel ein, der hängt jetzt nicht so ohne Grund da an der Wand. Ich finde die Romane halt toll und mittlerweile ist es komplette Weltliteratur und wird halt auch von Kunstkritikern auseinandergenommen und Literaturkritikern und so weiter, die jetzt plötzlich alle eine Meinung dazu entwickelt haben. Aber wenn man sich die Entstehungsgeschichte anguckt, der Mann hat das gemacht, um davon irgendwie überleben zu können. Und wenn du jetzt in so einer Situation bist als Autor, aus welchen Gründen auch immer, ich sag mal, wir sind ja auch nur ein so ein zeitlicher, ganz kurzer Stecknadelkopf in der kompletten Geschichte der Literatur. Das heißt, wie es gerade für uns läuft, auch wie Marken, also so Marktmodelle und Vermarktung und Distribution und so, wie das für uns jetzt läuft in der digitalen Zeit, ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Mal angenommen, wir reden von vor 100 Jahren oder sowas. Und du bist halt ein Autor, hast auch durchaus ein Publikum von mir aus und man findet gut, was du machst und dadurch wird halt jemand auf dich aufmerksam. In der bildenden Kunst wäre es halt ein Mäzen oder sowas und der halt sagt, naja, es ist nicht ganz sowas wie ein Mäzen, weil das, da kommt, was du ja, worauf du ja wahrscheinlich hinaus willst, ist halt, dass dir jemand reinredet in das, was du tust oder halt ganz konkret sagt, pass auf, was wir von dir wollen, sind nicht deine kreativen Ideen oder was du uns an Geschichten zu bieten hast, sondern wir wollen von dir eine Auftragsarbeit. Ja, und da muss man ganz klar sagen, wenn das Geld stimmt und du in der Situation bist, wo das Geld dich weiterbringt, und in meinem ganz konkreten Fall heißt das einfach, es ermöglicht mir, in einer Situation, wo ich das ohne solche Projekte vielleicht nicht könnte, eine längere Zeit finanziell mich auf das Schreiben von meinen Romanen zu konzentrieren. Das heißt, ich übersetze das in Lebenszeit. Und dann mag das durchaus Sinn machen. Also momentan bin ich ja glücklich in der Lage, dass ich sowas rundheraus ablehnen würde, weil ich da keinen Bock drauf habe, weil es mir auch echt um andere Sachen geht. Ich erzähle es ja auch fast in jeder Sendung. Ich sehe mich als Storyteller. Daran sehe ich meine Mission, es zur Meisterschaft zu bringen. Da habe ich noch einen sehr, sehr weiten Weg vor mir. Das ist mir auch klar. Aber das bedeutet eben, dass ich mich nicht ablenken lassen kann von Geschichten, die andere Leute sich ausgedacht haben. Das hat auch, also das ist für mich, das wäre auch für mich mittlerweile ein völlig undenkbarer Schreibprozess, weil dann kriegst du ja einen Plan vorgesetzt, dann ist es ja jemand anderes Idee, der halt sagt, das passiert, mach mal verdauliches Deutsch draus und sorg dafür, dass an jedem Kapitelende ein Cliffhanger ist. Du kannst das doch, mach's doch in deinen eigenen Roman auch so. Ist auch prinzipiell nicht verkehrt und ist jetzt auch wirklich sehr individuell. Also wer eine andere Art zu schreiben hat, den fällt das vielleicht auch leichter. Davon abgesehen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? Also das passiert dir halt schon, wenn du eine Agentur hast, auch ein gewisses Brand und halt einfach so diese Connection sich aufbaut. Und ich habe tatsächlich auch als Self-Publisher schon Angebote erhalten, ob ich nicht irgendwelche so für so True Crime, was ich ja sowieso nicht so wirklich mag, irgendwelche Storys beisteuern könnte gegen Geld oder halt auch gleich, ich habe die Idee, dass man ein Buch schreibt über diesen und jenen spektakulären Mordfall, du schreibst das für mich, ich bringe das unter meinem Namen raus und dafür kriegst du XY Geld und so. Wie gesagt, ich finde das, wenn die Frage wirklich ist, gehst du beim Edeka Regale einräumen oder machst du das, dann wüsste ich, was ich als Schriftsteller mache. Weil dümmer wirst du davon auch nicht.
Einfach.
Genau, und das ist halt auch ein Projekt, was sich wieder irgendwie dem Schreiben näher gebracht hat, wo du wieder vor irgendwelchen Problemen gestanden hast, die du dann auch irgendwie gelöst hast, hoffentlich, ohne dabei kaputt zu gehen. Und es gibt ja auch Leute, deren Beruf ist Ghostwriter. Das ist halt alles völlig cool. Ja. Und das ist ja auch Storytelling, und zwar umso mehr so, desto mehr du auch Freiheit hast. Also wenn du jetzt so einen Promi hast, der wie üblich auch keine Zeit und auch keine richtige Lust auf das Projekt hat, aber halt einfach der Schlüssel zu dem vielen Geld ist, was der Verlag dafür bezahlt, der sagte, ja, weiß nicht, den interviewst du dann halt on the go, ballert der sich halt seinen dritten Frappuccino rein und erzählt dir, ja, damals das und das und das hast du alles auf dem Audiorekorder und dann bastelst du dir das zu Hause zusammen und machst da draus eine Story. Und wenn du journalistische Ambitionen hast und diese Art von Story-Basteln dir Spaß macht, ist das ja auch völlig cool und auch als kompletter Job ist das völlig cool. Mein persönlicher Ansatz ist es halt im Moment nicht. Das ist halt ein anderer, den habe ich ja gerade erzählt. Aber ich finde das nicht eine Sache von, findest du das gut oder schlecht? Es ist wie immer im Leben, kommt drauf an. Ich finde auch nicht, dass man sich da verkauft, weil erstens, wer will einem da reinreden? Also wer hat sich das Recht erworben, dir als Autor zu sagen, was du zu tun oder zu lassen hast? Niemand, meines Erachtens. Das musst du mit dir selbst klären. Und wenn du selbst damit fein bist, dann mach. Und alles, was irgendwie mit Schreiben zu tun hat, ist besser, als was das nicht mit Schreiben zu tun hat, wenn du Autor bist. Insofern völlig cool. Und genau, und wie gesagt, die Sache nochmal mit den Genres und dem in dem Markt schreiben. Wir haben uns Populärliteratur ausgesucht, weil, also für mich war es so, weil ich sie halt auch gern lese. Die Bücher, die mich dann tatsächlich dazu gebracht haben, mit dem Schreiben zu beginnen, das merkt man auch schon mal im ersten Buch, das ist kein verkopfter intellektuellen Roman. Wirklich nicht. Das ist halt einfach, worauf ich Bock hatte in der actionreichen Story, was da passieren sollte, und das ist da halt geschehen. Und da habe ich mir auch keine Waffel drum gemacht, was das vielleicht für ein Genre ist oder auch nicht, sondern einfach mal drauf losgeschrieben. Und dann irgendwann festgestellt, dass ich glücklicherweise in der Lage bin, dass ich eine Art von Literatur schätze zu schreiben, die offensichtlich viele Menschen schätzen zu lesen, ich eingeschlossen. Und das ist für mich so eine, du bist einfach in Kongruenz mit dir und dem, was du tust, weißt du? Und das Problem, wenn du das nicht bist, dann wirst du höchstwahrscheinlich sehr viel innere Konflikte haben.
Zwangsläufig.
Geht, glaube ich, in beide Richtungen. Also wenn du zum Beispiel, und da kommt das ja dann, glaube ich, auch ein bisschen her, wenn du den ganzen Tag lang wirklich so schwer intellektuelle Romane liest und sagst sowas wie John Sinclair, das fasse ich nicht mit Handschuhen an, das ist für mich absoluter Schund, was weiß ich, Rambo, sowas lese ich nicht, das lese ich einfach nicht. Ist eine seltsame Einstellung, erstmal, wie ich finde, also auch keine gute Einstellung, schon gar nicht für einen Autor, aber kann ja sein, dass man halt so drauf ist. Und dann kommt man zum Beispiel zu einem Verlag und die sagen dann, naja, also du kannst gut schreiben, das gefällt uns, was du machst, aber versuch dich doch mal an einem Krimi. Was für eine originelle Idee. Ja, die Idee dahinter ist halt einfach, versuch doch mal, dir einen größeren Markt zu erschließen, weil wir möchten Geld verdienen. Das ist die Aufgabe der Verlage und das ist auch völlig legitim, und wer zu einem Verlag geht, ich rede jetzt von größeren Verlagen, aber auch als kleinerer Verlag musst du ja zumindest so viel Geld verdienen, dass du im nächsten Jahr noch existierst irgendwie, weil sonst ist es ein Hobby. Also tut mir leid, das ist ja auch völlig legitim, wer gerne einen Hobbyverlag hat, weil er irgendwie Künstler unterstützen möchte und ihm das irgendwas gibt, der soll das doch machen. Aber wenn du einen Verlag hast, bist du, der in irgendeiner Art und Weise professionell agiert, dann ist Kommerz für dich und Geld spielt schon auch eine Rolle. Also, weil sonst ist es halt kein Unternehmen. Punkt.
Natürlich, ja.
Und ja, jetzt wirst du halt so ein bisschen in die Richtung Krimi gedrängt. Und der eine sagt vielleicht, oh cool, jetzt habe ich, pass auf, Folgendes passiert. Mein Kommissar ist halt kein Polizist, sondern Philosoph oder sowas. Und dann kommt was unglaublich Cooles dabei raus. Wäre eine Variante. Wo er dann entdeckt, ich bin auch in Kongruenz mit mir selbst, so in diesem Flow, auch mit meinem ganzen Leben. Also was ich konsumiere, spucke ich auch in irgendeiner Art und Weise wieder aus, so in derselben Richtung. Jetzt nicht wiedergekäut und geklaut, sondern einfach so, es geht alles irgendwie. Merkt man doch im Leben, ob es gerade in eine Richtung läuft oder man sich so verzettelt. Ist ja auch kein statisches Ding, es ist ja auch so ein dynamisches, wo du halt merkst, also ich entwickle mich gerade in eine Richtung, irgendwie tut mir das nicht gut und vielleicht sollte ich da, und so, das ist halt Lebenslernen, so. Und das ist Schreiben natürlich auch. Wenn du aber jetzt so ein sehr, sehr verkopfter Mensch bist und sagst, Krimis, ich lese keine Krimis, ich hasse Krimis, Krimis ist für den Pöbel, ich sehe das überhaupt nicht ein, sowas zu schreiben, aber ich brauche halt das Geld. Ja, und dann fängst du halt an, Sachen zu machen, die eben nicht mit dir kongruent sind. Und ich glaube, dann wirst du sehr, sehr viel Frustration beim Schreiben haben. Cool ist, wenn du dich überwindest und dabei was gelernt hast. Weniger cool ist, wenn du dran kaputt gehst. Ne? Und das ist in der anderen Richtung natürlich genauso. Wenn du halt super gerne Krimis und sowas schreibst und dann ständig halt konfrontiert wirst mit, na, du machst es doch nur fürs Geld. Ich finde das halt eh einen blödsinnigen Vorwurf von Leuten, die, keine Ahnung, 8 Stunden am Tag einen Bürojob machen, den sie hassen und dem Autor dann vorwerfen, er macht es ja nur fürs Geld. Ne? Also Klischee,
vielleicht genau ich der weiß. Grund, warum dann der Vorwurf kommt aus dem eigenen
du?
Frust, na, aus dem eigenen Frust heraus.
Umkehrpsychologie, Herr Brückner, na guck, ja. Na,
das würde ich ja, als, ich auch. Als Küchentischpsychologe,
bin ich ja auch. Also nicht vorgebildet, ein bisschen mal ein paar Sachen gelesen zu dem Thema und dann aber gib ihm. So richtig genau. Stammtischniveau auch, psychologisch stimmt. Aber andererseits, ich finde das auch wirklich sinnvoll, weil das ist halt auch ein Niveau, auf das man den Leser mitnehmen kann, ohne dass man seitenweise Dinge erklären muss. Und sind wir ehrlich, Psychologie hat einfach auch viel mit dem Beobachten von Menschen im Alltag zu tun. Wir reden ja jetzt nicht von der krassen Psychiatrie und von Extremfällen jetzt die ganze Zeit, sondern einfach, wir überlegen uns, und Schreiben hat auch ganz viel damit zu tun, wie funktionieren Menschen. Und das ist halt wieder das, wo ich sage, darum geht es doch eigentlich. Und ob du dich da jetzt intellektuell drüber auslässt oder ob du das im Krimi zwischen den Zeilen so ein bisschen durchliest, da agieren ja auch Figuren miteinander. Und bei einem sind sie halt völlig hölzern und das ist dann vielleicht eher plotorientiert und der Leser liest das, weil er halt einfach Bock auf spannendes Action-Ding da hat. Und bei anderen merkst du halt, dass die Figuren schon irgendwie des Autors Auffassung von menschlichem Verhalten nachempfunden sind. Und dass der sich
vielleicht
damit
so eine Kunst,
auch befasst hat. Ja. Und die einzig in meinen, also für den Themenkreis Schreiben von Belletristik sinnvolle Variante der Psychologie ist eben diese Stammtischpsychologie, dass du eben als Amateur rangehst. Ich möchte keinen Roman lesen, wo ich von einem Psychologen über Psychologie belehrt werde. Im akademischen Sinne, sondern ich möchte den Eindruck haben, dass der Leser Menschen versteht. Und ich sag mal, Stephen King hat sich ja auch keinen Abschluss in Psychologie. Aber der kennt sich mit Menschen aus, ne?
Was die Menschen und die Beobachtung angeht und dieses einfließen lassen, ist es aber ein Thema für sich, was wir vielleicht in einer anderen Folge mal besprechen können.
Ja, gerne.
Beim Thema Plotten. Also treiben die Figuren die Geschichte voran oder treibt die Geschichte die Figuren voran? Für mich ist das natürlich auch ein Riesenunterschied, ne? Also habe ich
das
quasi
eins. Also das Gegenteil von einem Unterschied.
Ja, aber ich glaube, es wird dann hölzern, wenn du eine Geschichte im Kopf hast, die genau so stattfinden muss, wie du sie aufs Papier gebracht hast.
Ja,
also ich rede jetzt nicht vom Buch, sondern
natürlich.
Ja, von der Story.
Plot, vom Plan, ja.
Genau. Und dann muss die Figur, ob sie das will oder nicht, wird da reingepresst in das Ganze. Und nochmal zu der psychologischen Beobachtung, ich gehe da mit. Zumeist ist ja auch so, viele Phänomene, also ich spreche jetzt von meiner Wahrnehmung, kann ich gar nicht dir jetzt erklären, wenn wir uns darüber unterhalten würden. Das sind aber Verhaltensweisen, die ich beobachte und wo ich das so intuitiv glaube zu wissen, warum die Person sich so verhält, wie sie sich verhält.
Ja. Das heißt,
das ist eben genau das Gleiche mit diesem gewissen, also zum Beispiel habe ich den Eindruck, wenn jetzt jemand sagt, also der selber unzufrieden ist in seinem Job und dann einem Autor vorwirft, er macht es ja nur für die Kohle, dann ist das auch so eine Selbstregulation, weil ich mir sagen kann, naja, bei mir ist es ja auch total nervig, weil ich muss ja arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Es kann ja bei dem nicht anders sein. Also, ja.
Habe ich in irgendeinem Fantasy-Roman unlängst gelesen. Leider weiß ich nicht mehr, in welchen. Ich glaube aber, es war Elric für alle Freaks unter den Zuhörern. Da stand, der Schwache hast am meisten die Schwäche, aber auch der Starke hast am meisten die Stärke. Und das ist ja im Endeffekt sehr auf den Punkt gebracht im Fantasy-Kontext. Eben dieses Phänomen, also das, was dich am meisten an anderen stört, ist höchstwahrscheinlich das, was dich eigentlich an dir selbst ein bisschen stört. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir überhaupt lesen. Wir können praktisch eigene Ideen und Modelle ausprobieren an anderen und auch schreiben vor allem, an anderen Figuren. Wir können einfach mal Testläufe machen. Wie ist das in dem Kopf eines Serienkillers zu schlüpfen oder eines Ermittlers, der oder was auch immer, an des Lesers oder des Autors statt. weißt du? Also statt ich finde das nicht eine Ersatzhandlung. Also wenn der Autor wirklich getrieben ist, Morde zu begehen und schreibt dann drüber, also weiß ich nicht, kenne ich jetzt auch nicht so viele, zum Glück. Oder ich weiß es nicht, die sind einfach so gut, dass man es nicht mitbekommt, aber wie auch immer. Sondern vielmehr, dass man es einfach erforscht, dass man einfach hergeht. Und so, finde ich, sollte man auch sein Leben leben. Da sind wir jetzt mal wieder ganz drastisch in der so in der Verallgemeinerung, dass man halt wirklich eben nicht so nach Plan guckt, was nehme ich mir vor und dann hake ich das ab. Weil am Ende bist du so oder so tot und dann kannst du auch in der Zeit was Spannendes anfangen. Und das ist einfach nur so ein offenes Mindset, finde ich, hilft da sehr viel. Und das ist auch das, was du sagst zur Psychologie, dass man halt sagt, ich gucke mir schon Menschen an und reflektiere das von mir selbst, was ich mache, was andere machen, was ich beobachte, auch bei Fremden oder, keine Ahnung, sitzt halt im Café und guckst, die sehen sich hier zum ersten Mal als deren First Date. Mag stimmen oder mag nicht stimmen? Und dann fragst du dich halt, wie komme ich auf die Idee? Wie ist die Körpersprache? Solche Sachen. Und das hilft dir dann alles dabei, auch deine Figuren menschlicher zu gestalten, und darum geht's. Wenn das nicht funktioniert, dann kannst du als Leser halt auch nicht connecten und dann nützt der beste Plot nichts. Und im Allgemeinen muss nicht so, aber also mir wäre es zumindest so, ich fände es dann langweilig.
Es hilft dir noch was, diese Beobachtung, das Zeigen statt Erzählen umzusetzen, ja, also indem ich anhand von Gestik und Mimik merke, wie sieht es eigentlich aus, wenn jemand nervös ist, wie sieht es aus, wenn jemand verknallt ist auf einem Date oder so, dann kann man das schreiben und dadurch wird es auch lebendiger.
Also anstatt hinzuschreiben, er war nervös, was du im Zweifelsfall auch gar nicht weißt, wenn es gerade von der gegenüberliegenden Person erzählt wird oder so, oder gegenüber Sitzenden oder was auch immer du beim First Date da so machst, da müsstest du schon schreiben, er wirkte sehr nervös. Stattdessen könntest du aber auch einfach mal fix erklären, dass er halt so irgendwie alle 3 Sekunden auf die Uhr schaut. Ja, Klischee, ich weiß schon. Aber, ja,
sowas zum Beispiel.
Genau. Und je mehr man sowas oder sich mit sowas befasst und das auch beobachtet im Alltag und einem das auch auffällt in anderen Büchern. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding. Ne, dass man halt sagt, wieso habe ich jetzt beim Lesen auch, bin ich selbst von so einer Nervosität erfasst? An welcher Stelle hat das eingesetzt? Was hat der Autor dafür Sachen gemacht? Ne? Und das ist halt einfach... Naja, das ist ja auch sehr viel Lebenserfahrung, die da einfließt. Und da sind wir wieder an dem Punkt, das ist ja das Schöne, dass halt jeder Autor auch anders schreibt. Und das, glaube ich, ist auch was, was Leser sehr viel schätzen und was sie halt befürchten, was verloren gehen könnte, wenn man für den Markt schreibt. Und jetzt, wir ändern uns ja immer so ein bisschen im Kreis, aber ich finde halt immer, auch bei, man kann so Sachen wie gerade dieses Thema für den Markt schreiben nicht so vom Tisch wischen und sagen, ist alles Unfug. Kommt doch mal klar, Leute, weil oft ist halt einfach auch ein gewisser Kern dahinter, weil du hast dann, seist du es jetzt selbst oder seien es irgendwelche Menschen, Verlag, deine Agentur, was auch immer, die dann tatsächlich auch sagen, naja, aber schau mal hier, der und der hat das und das ganz gut gemacht. Und sowas kannst du jeden Autor fragen, sowas, solche Worte, die werden gewechselt, das ist tatsächlich so, auch wenn Verlage sehr, sehr oft behaupten, wir wollen nicht more of the same, wir suchen nach Autoren, die eine ganz eigene Stimme haben, da ist dann immer so mein Patentrezept zu fragen, erklärt mir mal bitte, was genau ihr mit Stimme meint, da wird es dann schon oft sehr, sehr dünn, weil es halt auch nur so eine Floskel ist, meines Erachtens ist die Stimme einfach bei einem Profi, die Stimme nicht des Autors, sondern des Erzählenden. Wir hatten unlängst in einem anderen Gespräch über dich und Zoe J. Black gesprochen. Sorry dafür, dass wir über dich in dritter Person in Abwesenheit gesprochen haben. In dem Alter, wo ich herkomme, galt das noch als unhöflich. Aber ich sag's dir jetzt hiermit. Aber nur Gutes natürlich, weil mich jemand gefragt hatte, warum du halt ein weibliches Pseudonym gewählt hast. Und da habe ich einen Aspekt erwähnt, dass du praktisch auch dich wie in so eine Kunstfigur reinversetzt beim Schreiben. Und dann bist du in dem Moment Zoe J. Black. Also praktisch wie... dass du eine Figur in einem Roman hast, die einen Roman schreibt und das ist dann der eigentliche Roman. Und so mag jetzt ein bisschen weird klingen, aber ich finde das absolut nachvollziehbar und auch cool, weil das ist, wo die Stimme herkommt. Das ist eben so dieses, na klar hast du auch Einfluss anderer Autoren, das hat jeder. Aber dass du halt einfach sagst, erstens, diese Lebenserfahrung, dem einen fällt halt das auf, weil er halt im Café irgendwelche Flirts beobachtet und so ein bisschen für sich analysiert hat. Einem anderen fallen ganz andere Dinge auf. Der ist halt spezialisiert auf Tee setzt, dem fällt halt das Geschirr mehr auf oder irgend sowas, keine Ahnung.
Ja.
Aber das ist halt das Ding, das Schöne eigentlich, diese Vielfalt an Stimmen auch, die eben, und jetzt ist halt das Ding, wenn du dann tatsächlich so eine Bitten, sage ich mal, also Ansagen waren es in meinem Fall ja nie, aber so Bitten oder so Vorschläge hast, musst du dann halt wirklich für dich entscheiden, möchte ich diesen Weg gehen. Das Ding ist, oder das Problem dabei ist aber, es ist eben auch nicht so simpel, dass du einfach sagst, okay, und das Thema hatte ich unlängst auch mit Martin Chris, der hat sich nämlich hingesetzt mit bei seinem ersten Roman beim neuen Verlag, der ist dann von Goldmann gewechselt zu einem anderen, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, war ein anderer Verlag, kann man aber nachschauen oder einfach in der letzten Folge mal oder sich mal angucken, wie auch immer. Und da hat er sich beim ersten Roman mit dem neuen Verlag, mit der dortigen Lektorin hingesetzt und die haben halt ein paar Monate das Buch wirklich geplant und haben gesagt, das sollte rein und dies sollte rein und so weiter. Das ist alles schön und gut. Das ist auch bei Martin Christ zu einem Bestseller geworden. Aber erstens sind die Spielregeln heute ein bisschen anders. Kein Mensch setzt sich mit dir 3 Monate hin und redet über ein Buch. Und es ist auch so, nichts ist wirklich eine Garantie. Und das ist halt das Ding. Und vor dem Hintergrund, aber das ist halt auch Lebenserfahrung, musst du dich fragen, was bringt es denn unterm Strich tatsächlich, mich dann zu verbiegen, wenn du selbst den Eindruck hast, dich zu verbiegen. Und das ist genau der Unterschied, glaube ich. Wenn jetzt du Krimis schreibst, Thriller oder Romance oder irgendwelche Sachen, die halt sich in einem Bereich befinden, was viele Menschen gern lesen und was daher ein gewisses Potenzial dazu hat, auch finanziell erfolgreicher zu sein als andere Genres, die jetzt wirklich Sub-Nischen-Genres sind, dann ist das eine und auch völlig cool, wie ich finde, weil das ist halt persönlicher Geschmack. Voraussetzung ist, dass dein Geschmack tatsächlich der ist, weil sonst wirst du halt zu diesen inneren Konflikten gelangen und das ist nie schön auf Dauer. Ja. Aber wenn du jetzt wirklich aufgrund von externen Einflüssen anfängst, dich künstlerisch zu verbiegen, dann wird es tatsächlich kritisch. Und das ist, glaube ich, das muss man mal allen zugute halten, die diese ein bisschen vorwurfsvoll dann sagen, ah, du schreibst ja in den Markt rein. Ich bin mal so dreist und maße mir an, das zu interpretieren, als in Wirklichkeit sagen die, bitte verbiege dich nicht. Das ist ja auch wahrscheinlich die Botschaft, die du dem, was du vorhin sagtest, mit dem Künstler, den du für dich so ein bisschen entdeckt hast, den du cool findest, wo du sagst, bitte bleib dir aber auch treu, wenn es jetzt um ein bisschen mehr Geld geht. Weil das ist, warum ich dich höre. Wenn ich immer dasselbe hören will.
Absolut.
Da gibt es noch 1000 andere, die more of the same machen und das halt auch herzlos machen. Der Typ macht ja trotzdem auch dieselbe Musikrichtung, nehme ich mal an, wie andere. Es wird wie üblich um Deutschrap gehen. Ne? Aber das Ding ist halt, auch da gibt es ja nun 1000 Abstufungen und Genres und weiß ich nicht alles. Aber das Ding ist, das heißt, er ist schon in einem Genre unterwegs, was potenziell finanziell erfolgreich sein kann. Ne, ich glaube, für 99% ist es trotzdem nicht, wie immer halt in der Musik, aber das macht ihm auch keiner zum Vorwurf. Das Ding ist halt, wenn du dann den Eindruck hast, er wird fremdbestimmt. Und das ist der glaube ich, der wirkliche Unterschied, den wir mal rausarbeiten können heute, dass es gar nicht darum geht, ist es Kommerz, ist es nicht Kommerz, geht es ums Geld oder geht es nicht ums Geld, es geht darum, der Künstler möge sich nicht von externen Quellen reinreden lassen in das, was er da tut, weil wir schätzen ihn dafür, was er tut und nicht dafür, dass er zum Weichgummi wird und sich von anderen reinreden lässt. Und das ist eine sehr schöne Überleitung zum anderen Thema, was ich hier noch finde oder was ich gerne noch angesprochen hätte, Kunst und Künstler. Aber ich mache erstmal einen Punkt, weil du wolltest bestimmt auch noch was zu sagen.
Nee, ich finde, das ist eine sehr gute Schlussfolgerung, auf der ich gerade ein bisschen rumdenke. Und habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen gerade. Also ich finde es
nice.
Nur spannend, dass das dahinter eigentlich ja eine gute Absicht steckt. Ne? Also der Fans, ob jetzt mal Leser, Hörer oder sonst wie, dass die eigentlich nur Angst haben, dass der Lieblingskünstler eben sich korrumpieren lässt.
Ja.
Auf die eine oder andere Art. Ja.
Und jetzt wird es ein bisschen tricky, weil die Frage ist, was bedeutet das für den Künstler? Ich finde, ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, weil das ist genau der Punkt, an dem es halt die Überleitung wird zu dem anderen Thema. Der Künstler sollte sich dann weder von dem noch von anderen reinreden lassen. Also weder, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, weder von seinem Agenten und Verlag in seine Kunst. Der darf sich vom Agenten gerne in finanzielle Entscheidungen und so weiter reinreden lassen oder von seinem, was auch immer das dann ist, Manager, Vermögensverwalter oder je nach Größe des Künstlers ganzes Heer davon, was natürlich auch sehr viele Gefahren mit sich birgt. wie wir aus der Vergangenheit auch gelernt haben, da ist Geld auch mal sehr schnell im großen Umfang weg. Aber ist auch egal. Aber er sollte sich auch nicht zu sehr von seinen Lesern oder Fans reinreden lassen. Und das ist halt das Trickige dabei. Der Leser oder der Fan denkt halt immer, er hat die richtige Meinung. Es ist ja so eine Grundtendenz. Ja. Jeder Mensch denkt ja von sich, er habe die richtige Meinung. Erstmal so prinzipiell, sonst hätte er die Meinung nicht. Wenn er die Meinung selbst für falsch hält, müsste man schon wirklich sehr borniert sein, das dann auch noch zu argumentieren. Außer man macht so die Plato-Methode und argumentiert mal eine Weile ganz bewusst mit einem Argument, das man eigentlich selbst überhaupt nicht vertritt, um Reaktionen zu provozieren. Aber ich meine jetzt so wirklich, dass man halt sagt, das und das gefällt mir viel mehr als jenes und in Wirklichkeit stimmt es halt gar nicht. Das macht man so, keine Ahnung, an der Schule, um Freunde zu beeindrucken oder so. Aber ich sage mal, als erwachsener Mensch, der auch so ein bisschen mit beiden Beinen im Leben steht, steht man im Allgemeinen zu seiner Meinung. Deswegen ist es auch so schwierig, andere von anderen Meinungen zu überzeugen. Das kannst du halt machen, wenn dahinter Fakten stehen. Aber wenn es wirklich um Geschmacksfragen geht, würde ich die Diskussion fast schon sein lassen, weil das ist, was soll ich dir jetzt einreden zum Thema Deutschrap? Da habe ich halt eine Meinung und die wirst du wahrscheinlich so nie teilen und das ist auch völlig cool, weißt du? Also das, weil du, und umgekehrt. Also das, da, und das ist auch fein. Das ist ja auch völlig irrelevant. Das leitet auch wieder zum nächsten, also zu diesem, was ich noch sagen wollte, Thema über. So, und das ist natürlich das Schwierige, weil die Meinungen von Lesern in unserem Fall sind dann stellenweise halt auch sehr konkret und sehr direkt formuliert. Also, naja, wenn du dann halt so liest, jetzt macht der nur noch Kommerz. Ich glaube, es würde helfen, wenn man das dann übersetzt in bitte bleib dir treu, wir lieben dich. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man eine sehr direkte Ansage kriegt, die erstmal komplett anders klingt, wie so nach dem Motto, hier, dein Buch war scheiße, bitte lösch dich. Was es eigentlich meint, ist Liebe, liebe Hippies da draußen, davon bin ich überzeugt. Also irgendeine Art von Zuneigungsbekundung ist das, weil wenn einem der Autor egal wäre, wird man sich auch nicht dazu äußern. Außer man ist ein Troll und sowieso ein Vollidiot, der halt nur Rezis schreibt, weil er sich dann besser fühlt oder was auch immer. Mhm. Und dieses nächste Thema, was ich noch ansprechen wollte, darum meandern wir auch immer mal wieder. Heute wird es, glaube ich, eine sehr philosophische Sendung, aber das gibt es halt auch ab und zu, bei uns speziell, glaube ich. Aber im Endeffekt, was wir hier machen, ist ja auch nur unsere Kneipengespräche ins Internet verlagern. Also sehr viel anders sprechen wir sonst ja auch nicht über sehr viele andere Themen. Insofern müsst ihr da jetzt durch, liebe Zuhörer, oder schaltet halt ab, auch völlig cool. Also Ding ist, Kunst. Was ist Kunst? Das hat uns schon öfter mal beschäftigt, um das mal vorwegzunehmen. Ich habe immer noch keine Antwort auf die Frage, woran erkennt man Kunst, was ist eigentlich Kunst und wo unterscheidet sich es von anderen Sachen und was ist das dann, wenn es keine Kunst ist eigentlich? Und also ich weiß es einfach nicht. Auf das alles habe ich nur Fragezeichen, aber ich habe inzwischen, bin ich ein bisschen weiter, was das Thema, was ist ein Künstler betrifft. Da habe ich inzwischen ein bisschen einen Denkansatz gefunden, glaube ich. Aber was sagst du zu dem Thema? Was ist Kunst? Was ist ein Künstler? Sollte man sich überhaupt damit befassen? Ist das wichtig? Kann das weg?
Ich würde das Letztere mit Ja beantworten. Also ich finde es wirklich eine absolut müßige Überlegung, was ein Künstler ist und was nicht. Weil ich habe, je mehr ich, ob bewusst oder nicht, drüber nachgedacht habe, immer mehr gemerkt, dass man, also ich mich da verfranse, weil letztendlich ist für mich der Friseur ein Künstler, ja, also es ist ja immer die Frage, also meiner Meinung nach, wie weit geht ein Handwerk, aber ein Handwerk ist ja auch schon Kunst, also jetzt schon, wenn ich anfange, das trennen zu wollen, ja, auch der Gärtner muss ja auch was Kreatives mit einbringen, der, wie gesagt, der Friseur, selbst der Fahrschullehrer muss ja auch irgendwie kreativ reagieren und dir beibringen, wie lenke ich eigentlich dieses Auto durch einen chaotischen Stadtverkehr. Dazu gehört eine gewisse Kreativität und Adaptionsvermögen und all sowas. Worauf ich hinaus will, ist, für mich ist diese Diskussion absolut müßig. Also ich bin gespannt auf deine Definition oder was du für Erkenntnisse da parat hast, lieber Alex, weil ja, vielleicht kriege ich dadurch auch eine Klarheit rein in dieses Thema.
Aber du schaltest jetzt schon mal vorsorglich ab, weil dich das eh nicht interessiert. Ja.
Nein, also cool. Für mich ist das, was ich mache, würde ich tatsächlich als Handwerk bezeichnen.
Okay. Ja,
damit kann ich mich viel mehr, gerade im populärliterarischen Sinne, identifizieren, als wenn ich jetzt sage, ich bin Künstler, weil das hat für mich persönlich hat es was Affektiertes.
Okay. Aber deine Deutschrap-Leute, die sind dann Künstler, hast du ja vorhin selbst gesagt.
Na, die haben auch, was habe ich das gesagt?
Ja, du hast das öfteren von Künstlern gesprochen.
Naja, okay, da hast du natürlich mich jetzt hier ertappt.
Ja,
also, ja. Na, also sie sind natürlich auch Handwerker, weil sie wissen müssen, wie treffe ich denn auf den Beat, wie entwickle ich einen Flow, wie bringe ich das unter mit Metaphern und Vergleichen, was ich sagen möchte.
Also
es gibt natürlich auch Interpreten, nenne ich sie mal, die das alles nicht berücksichtigen, aber dann ist der Musik halt meist scheiße. Insofern,
Subjektiv gesehen.
Ja.
Also ich stimme dir erstmal grundlegend insofern zu, das ist schwierig. Das ist ein schwieriges Thema allgemein. Ich würde aber drei Standbeine aufmachen. Kunst, Künstler und Kreativität. Weil ich aus reiner Blödelei mich mit dem Thema halt mal weiter auseinandersetzen möchte oder auch schon habe. Und man muss sich damit auch nicht auseinandersetzen. Also das ist jetzt nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich übers Schreiben nachdenke. Mache ich da gerade Kunst oder ist das vielleicht doch eher Kommerz? So, ne? Also das sind eher so Freizeitüberlegungen, ne? Aber das kommt davon, wenn man gerne mal durch den Wald spazieren geht oder so, da denkt man über alles Mögliche nach. Und so halt auch über die Themengebiete Kreativität, Kunst und Künstler. Kreativität, da stimme ich dir zu, ein gewisses Maß an Kreativität erfordern fast alle Jobs, in denen du selbst in deiner Eigenschaft als Mensch irgendeine Rolle spielst. Also Fließbandarbeit, wo du wirklich exakt nach Schema F vorgeschrieben kriegst, was du wann zu machen hast und das Einzige, was du selbst dazu beitragen kannst und selbst das ist in Fließbandanlagen oft nicht so, wäre das dann halt schneller zu machen als andere oder langsamer. So, das ist die einzige Freiheit, die du theoretisch hättest. Gut, alles andere erfordert schon ein Mindestmaß bis auch zu einem hohen Maß an Kreativität. Ich meine, denk mal weiter, Ingenieure und so weiter, das sind ja auch alles jetzt nicht die ersten Berufe, die einem einfallen, wenn man an kreative Menschen denkt, aber ohne Kreativität, Mathematiker, Physiker, würden die so gut wie keine Probleme lösen. Ich meine, zieh dir mal rein, was zum Beispiel Einstein zu diesen Themen auch als so sehr oft als nette so Facebook-Header-förmige Zitate formuliert hat, der wusste schon auch viel übers Denken und Finden von kreativen Lösungen. Das musste der auch, weil wie sonst willst du etwas beschreiben, was vor dir noch keiner beschrieben hat? Egal, ob das jetzt in einem Buch ist, in einem Song oder halt in der Physik. Das ist für mich auch überhaupt kein Unterschied. Das ist das Themengebiet Kreativität. Also da stimme ich mit dir absolut überein. Da einen Job zu finden, in dem du nicht ein bisschen Kreativität brauchst und sei es nur die Kreativität, dass dein Chef nicht merkt, dass du die ganze Zeit Tetris spielst, das wird sehr, sehr schwer, da einzufinden. Also gibt's, aber die sind, glaube ich, absolut in der Unterzahl, Jobs ohne Kreativität. Interessant ist, was das mit dem menschlichen Gehirn anstellt. Ich glaube, nichts Gutes, aber anderes Thema. Zweites Thema, Kunst. Sagte ich ja eingangs schon, ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist. Und vor allem, was es halt auch, also um irgendwas zu betiteln, Yin-Yang-Prinzip, muss man es ja auch mal irgendwie trennscharf von seinem Gegenteil trennen können. Ne? Also das ist auch so ein grundlegendes mathematisches Prinzip der Logik, wer sich damit mal befasst hat, was ich auch sehr empfehlen kann. Wenn du nicht weißt, also wie die Abwesenheit von Licht aussieht, kannst du auch Licht nicht definieren. Ne? So. Und das ist genau mein Problem mit Kunst. Ich gucke auf was als Betrachter. Beispiel aus der Praxis. Wir hatten mal, da waren wir noch sehr junge Burschen, und das war so mit meiner ersten Band. Ja, also mit dem, ja, es war ein Musikprojekt und es war eine Band und wir hatten Live-Auftritte. Punkt. Also war es eine Band. Aber wie gesagt, es war so das Erste, wo man sich wirklich noch sehr, sehr ausprobiert und auch am Instrument jetzt noch nicht wirklich fit ist und so weiter. Also ganz, ganz frühes Projekt. Und dann haben wir irgendwann so eine VHS-Kamera, heißt das so? Also so eine Urlaubskamera in die Hand gekriegt. Also kennst du noch so diese kleinen, lange vor Handys, als so eine komische, wo der Fadi so immer
Camcorder,
so genau immer den schiefen Turm von Pisa als halbstündiges Video aufgenommen hat, statt ein Foto zu machen, weil er halt die Technologie jetzt hatte. Sowas haben wir in die Hand bekommen und das konnte halt auch nur schwarz-weiß aus irgendwelchen Gründen und dann haben wir so ein experimentellen Film gedreht. Wir haben damals gern so die Filme von David Lynch geguckt und fanden die halt cool und haben so einen ganz kleinen Kurzfilm gemacht, wo im Endeffekt unser Schlagzeuger vor einem Spiegel steht. Und auf dem Ding konntest du auch nicht schneiden. Wir hatten auch keine Schnittsoftware oder irgendwas. Deswegen mussten wir das alles in dem Camcorder halt machen. Und wir haben dann, also der Opener war, dass er praktisch in einem Badezimmer steht ohne Fenster und das Licht anmacht. Und das war unsere Aufblende. Ne, also um mal die technischen Mittel so ein bisschen darzustellen. Jeder Filmemacher liegt jetzt wahrscheinlich schon schreiend in der Ecke.
Ich habe genauso angefangen.
Oder das, ja. Und dann ja. Steht unser Schlagzeuger halt vor dem Spiegel und schmiert sich diverse Dinge in die Haare, ist halt nie zufrieden und irgendwann nimmt er dann halt ein Stück Butter, glättet sein Haupthaar damit, kämmt nochmal durch und ist fein und macht das Licht wieder aus. Das war unser Kurzfilm. Ja, also eindeutig Kunst, merkst du schon. Richtig fett Kunst. Also
ich würde ihn sehen wollen. Gibt es den noch bei YouTube? Ich
müsste ich mal schauen. Wenn, dann lasse ich dir das gerne mal zukommen. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, als wir dieses Video dann eingeschickt haben in so einem Kunstwettbewerb, dafür haben wir das auch nur gemacht. Ne? Wir wollten natürlich Ruhm und Geld sofort und deswegen haben wir uns entschieden, Kunst zu machen. Logisch. Und dann haben wir das da eingeschickt und dann wurde das halt qualifiziert, der Film wohlgemerkt. Und ging dann nach Bayreuth. Das war dann so ein bundesweiter Ausstellungsding halt, wo du dann weiter qualifiziert werden konntest oder auch nicht. Und dann waren wir bei dieser Ausstellung. Unser Projekt, halt dieses Video, war da auch ausgestellt. Das haben sie dann auf so eine VHS-Kassette überspielt und im Loop lief die halt durch, sodass der Film immer lief. Und darüber stand so ein Fernseher, drunter so ein Videorekorder und so eine Exponatnummer und wie das Exponat halt hieß. Ne? So, und es gab aber technische Probleme und irgendwie haben die halt den Fernseher, so die erste Stunde der Ausstellung, nicht zum Laufen bekommen. Und da gab es aber eine Menge Menschen, die um dieses scheinbare Exponat, weil das war halt einfach ein ausgeschalteter Fernseher, auf dem nichts zu sehen war, rumgelaufen sind, sich da weise am Bart gekrault haben und ja, okay, ein interessantes Statement. Also ich erfinde das jetzt nicht, das ist True Story.
Ehrlich, zum Totlachen.
Und das sagt, glaube ich, viel auch über das Kunstverständnis aus, weil du halt gerade auch so im abstrakten Bereich, ich meine, mach's doch einfach. Geh in irgendeine etablierte Galerie, finde jemanden, der den Spaß mitmacht, wird schwierig wahrscheinlich, aber mal angenommen das und dann lass ein Kleinkind Klecksebilder malen, häng die an die Wand. Wer ist dann da und sagt, nee, sorry, das ist keine Kunst, das hat ein Kleinkind gemacht. Also nicht, dass Kleinkinder keine Kunst machen könnten, aber du weißt, worauf ich hinaus will. So, ja. Das ist halt das Ding. Und das ist einfach, was mich davon abhält, irgendwann wahrscheinlich auf eine sinnvolle Definition von Kunst zu kommen. Ich glaube, das ist schlicht unmöglich. Aber jetzt kommt's. Künstler halte ich durchaus für was, wo man sich drüber Gedanken machen kann. Hauptsächlich natürlich mit dem Hintergrund nicht, dass andere sagen, das ist ein Künstler oder das ist nicht ein Künstler, weil dann bist du wieder bei diesem Kunstding. Oder bei dem ausgeschalteten Fernseher. Ne? Also das ist ja einfach nur Weiterdenken des Gedankens, dass du halt dann sagst, ja, die das gemacht haben, sind Künstler, die da ein ausgeschaltetes TV-Gerät auf den Ständer gestellt haben und ein Schild dran gemacht, das ist jetzt Kunst. Wollten uns damit wahrscheinlich irgendwas sagen, okay, damit sind es Künstler. Sondern was ich meine, für dich selbst. Und was wirklich, weil sich das dann auch auf dein Publikum überträgt, glaube ich. Und das, was ein Künstler wirklich ausmacht, ist, glaube ich, einfach ein sehr stark ausgeprägter Geschmack. Ein Künstler sollte meines Erachtens immer wissen, was ihm gefällt und vor allem, was ihm nicht gefällt. Und das kann mitunter auch völlig schräg sein. Ich merke das halt auch in der Musik sehr oft. Das ist halt so ein emotionales Ding. Zu was fühlst du dich hingezogen? Was, und ohne, dass du das betiteln kannst, du kannst auch nicht so einen Katalog aufstellen im Sinne von, das muss das haben, das und das und das und das. Und das Interessante ist, es ändert sich halt auch im Leben. Aber ein Künstler ist zu jeder Zeit in der Lage, irgendwas sich anzugucken, anzuhören, zu lesen, was auch immer, und relativ schnell und auch relativ klar zu entscheiden, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Er muss nicht sagen können, warum das so ist, weil das oft einfach wirklich so intuitiv geschieht, aber er muss einen Geschmack entwickeln. Und jetzt ist das Trick, meines Erachtens, dass dieser Geschmack auch in seinem eigenen Werk ausdrückt. Und das ist meines Erachtens, was einen Künstler ausmacht. Und damit ist es aus Sicht des Künstlers automatisch Kunst. Und jetzt ist der Trick, wenn du halt drauf stehst, auf Shades of Grey Klone und schreibst Bücher, die dann auch komplett in diesem Fahrwasser schwimmen, kann das aus deiner Sicht absolut Kunst sein. Weil wenn das dein Geschmack ist, den du auch vertrittst, wo du halt auch eine sehr klare Vorstellung hast, dann ist das cool. Aber die nächste Stufe dessen ist halt einfach, dass du eine sehr klare Vorstellung hast, da sind wir wieder bei diesem Ziel versus Vektor, von dem Weg, den du gehst. Und diesen Weg gehst, unabhängig davon, wo der dich hinführt. Weil anders, und jetzt sind wir wieder beim eigentlich bei dem kreativen Next-Level-Ding, anders kommst du nicht in kreative Bereiche, wo du etwas, das vorher noch nicht da warst, erfinden kannst. Das schaffen auch nur ganz wenige. Das heißt nicht, dass die anderen alle unkreativ sind. Aber das ist, glaube ich, das, was wir auch eigentlich meinen, wenn wir Künstler sagen. Keine Ahnung, Prinz, Michael Jackson, solche Leute. Die sind gut. Und du merkst das auch bei solchen Leuten, dass sie sehr starke innere Konflikte hatten. Unglaublich krassen Kritiker. Das ist auch wieder so ein Thema, der innere Kritiker. Ne? Bei Michael Jackson ist es halt auch überliefert, dass der unglaublich selbstkritisch war. Dass der sein Handwerk, also das Singen, auch in einer Perfektion beherrscht hat, lange vor Autotune und Co., die ihresgleichen sucht. Und dass der halt tatsächlich auf dem Weg auch als Künstler war, seinem kreativen Impuls, sage ich mal, also einfach seinem Geschmack, das gefällt mir nicht. Und das gefällt mir, unabhängig davon, ob das jetzt jemand anderem gefällt oder so, in diese Richtung gehe ich jetzt weiter. Und das hast du überall, solche Leute, in der Musik, in der Literatur, in der Kunst. So, und das Ding ist, es hat Michael Jackson auch nicht davon abgehalten, das bis heute erfolgreichste Album aller Zeiten einzusingen. Geschrieben hat das nicht alleine, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, wo sich eine krasse Künstlerpersönlichkeit und der krasse Kommerz in keiner Weise ausschließen. Und das ist nicht das einzige Beispiel. Mhm. Das ist kein Outlier. Das ist die Norm bei solchen Extremcharakteren oder Extremkünstlern, die ja wirklich Bedeutendes auch geschaffen haben. Ne? So, weil sie halt damit auch viele Menschen erreicht haben. Und ich wage zu bezweifeln, dass Michael Jackson ins Studio gegangen ist und gesagt hat, ich möchte jetzt das erfolgreichste Album aller Zeiten schreiben, sag mir mal, was ich da machen muss, liebe KI oder lieber Produzent oder wer auch immer. So, und das war so ein bisschen mein Senf dazu. Ich weiß, das ist auch noch sehr so ein bisschen unpräziser, aber ich glaube, was für mich so ein Aha-Erlebnis war, ich glaube, das habe ich aus einem Buch von Rick Rubin auch, das ist so der Mega-Produzent in den USA, zumindest aus den Bereichen, die ich so höre, Hip-Hop, Metal, Rock.
Was und so. Hast du Hip-Hop gesagt? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich höre halt Hip-Hop, aber kein Deutschrap.
Ach so, okay.
Ja? Die alt genug sind, den Unterschied zu kennen, von mir Daumen hoch. Aber egal. Nein, das war jetzt wieder sehr snobistisch und das war auch nur ein Scherz. Ich höre aber halt nur Kollega die ganze Zeit. Weil das ist in meinen Augen der einzige.
Das erklärt einiges, Alex.
Und auch das war absolut gelogen jetzt. Stimmt überhaupt nicht. Aber habe ich mal gehört und für eher ungeil befunden. Aber ist ja auch egal. Der Punkt ist, Rick Rubin ist halt so ein Mords-Mega-Produzent, glaube ich auch ein relativ kluger Mensch, der sich halt sehr, sehr viel mit diesem ganzen Themenfeld befasst hat, weil du halt auch im Kunstbereich, gerade in der Musik, immer wieder Charaktere hast und auch so Probleme, was wir auch schon angesprochen haben, Alkoholismus, Drogensucht und so weiter. Warum ist das in solchen Bereichen so stark verbreitet? Das ist sicher einerseits ein gesellschaftliches Phänomen, aber Rick Rubin erklärt das auch ein bisschen damit, dass Künstler halt übermäßig sensible Menschen sind, die auf Einflüsse halt anders reagieren als andere und deswegen halt auch sehr stark so straight ihren Weg gehen. Und wenn du dann halt so ein Million-Dollar-Album rausgeballert hast und dann kommt dein Label und sagt, und jetzt nimmst du bitte dasselbe Album nochmal auf.
Mach nochmal.
Du bist aber künstlerisch schon wieder ganz woanders unterwegs. Mhm. Und dann hast du halt Konflikte und wenn dann Drogen und Alkohol ins Spiel kommen, ist das sicherlich eine Abwärtsspirale, aber vielleicht für manche Menschen auch der einzige Weg, diesen Moment zu überleben. Und das sagt uns auch viel über die echt dunkle Seite von Kommerz aus. Und wer das mal vertiefen will, sich mal angucken will, wie zum Beispiel Künstlerverträge so in den Major Labels halt aussahen bis vor kurzem noch und wie, was zum Beispiel hinter den Kulissen auch von solchen Castingshows abgeht, was da für Verträge geschlossen werden mit Musikern oder Sängern oder so, die man halt mit einem schnellen Erfolg und einem großen Live-Auftritt lockt, wo sie eigentlich noch völlig unbekannt sind und sich halt nicht diese Schweinetour gegeben haben, mit jahrelang durch die Gegend zu tingeln, sondern so über Nacht quasi. Ja, was die dann für Verträge dafür unterschreiben müssen und so. Es gibt eine dunkle Seite von diesem Kommerz. Und das ist, glaube ich, auch der zweite Punkt, der so mitschwingt in diesem, du machst es nur fürs Geld. Man möchte auch nicht den Künstler an diese Seite verlieren, glaube ich. Man möchte ihn nicht irgendwann völlig fertig auf Drogen. Wieso kommt mir jetzt das Thema Deutschrap wieder in den Sinn? irgendwie vorfinden und feststellen, naja, den hat's halt jetzt auch kaputt gemacht irgendwie. Ist doch uncool, ist doch, will man doch keinem gönnen. Ne? Ja, ich glaube, das sind so die, die maßgeblichen Impulse auch dahinter.
Also du hast da was angesprochen, was ich völlig vergessen habe über die Zeit, als ich jetzt auch von dem Handwerker gesprochen habe. Und ich bin dir dankbar, dass du das wieder angesprochen hast, weil das ist eine ganz wichtige, also jetzt wird es ein bisschen metaphysisch. Ich glaube, jemand, da gehe ich mit dir mit, dass ein Künstler hat sowas wie eine schöpferische Energie. Also der hat etwas in sich, dass der aus sich heraus etwas kreieren kann, was so nicht existiert hat. Und das unterscheidet von dem, ich sage jetzt mal, Alltagskreativen. Ja, also der kreative Umgang mit Lebenssituationen im Beruf zum Beispiel ist was anderes, als wenn ich etwas völlig Neues auf die Welt bringe. Das ist, da liegen Welten dazwischen. Und das macht für mich einen Künstler auch aus. Also da kann ich mich damit anfreunden, mit dieser Sicht, ja, auf einen Menschen, der wie Michael Jackson oder wie, das ist ja auch dieses Klischee vom verkannten Genie, weil ein Künstler, der dieses Potenzial hat, ist ja auch recht einsam und da kommen natürlich auch wieder Drogen ins Spiel, um das Ganze auch auszuhalten. Ja. Mhm. Weil wem willst du dich denn mitteilen? Die breite Masse hat ja nicht dieses Gefühl, was in dir ist, dass du dich ausdrückst oder dass du dann eben diese Konflikte hast, wie du bist eigentlich schon viel weiter, was ja oft als Arroganz gewertet wird, als vielleicht das Label oder was weiß ich, was für eine Institution, die dich da am liebsten fixieren will in so einer starren Rolle. Aber du als Künstler bist du ja das genaue Gegenteil. Du bist ja nicht starr, du entwickelst dich ja immer weiter.
Ja, ja, das also ist ja, das also ist diese, ja diese der ursprüngliche ja kreative das, Prozess. Ja? Weil es ist schon ein relativer Kraftakt, aus nichts etwas zu schöpfen. Das steht auch, deswegen zitiere ich auch in meinem dollen Schreibratgeber Story Turbo so ein Foo Fighters Song. Kennst du nicht, ist kein Deutschrap, aber der heißt...
Ich kenne die Foo Fighters.
Der heißt Something from Nothing. Und das ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Also etwas aus nichts schaffen. Mhm. Das Schaffen kommt nicht in dem Titel vor, aber weißt, was ich meine. Und darum geht's in dem Buch halt auch, dass man zum Beispiel auch dieses Gefühl wirklich auch emotional auskostet, wenn man sein erstes Buch geschrieben hat, weil das kriegst du nie wieder, das Gefühl, wenn du dein erstes Buch beendet hast und wirklich hergehst, dir einen sehr schönen Fruchtsaft aufmachst und mal wirklich sagst, ich habe gerade aus nichts etwas geschaffen. Das ist ja,
der, hier steht's, der hier Schöpfungsakt. Ist es in der Hand.
Und hier ist es.
Mein Taschenbuch oder
und
whatever.
Vor so und so vielen Monaten, Jahren, was auch immer, hat es noch gar nicht existiert. Dann hat es als eine Idee existiert und jetzt ist es da. Bitteschön. Ob es dann jemandem gefällt oder nicht, ist natürlich eine andere Sache. Ne? Und das stimmt natürlich auch. Du hast so ein Schnittmengenproblem. Also du hast tatsächlich Künstler, die sind, glaube ich, ihrer Zeit auch voraus und sind auf ihrem Weg so weit, dass es Leute manchmal noch nicht begreifen, was sie da eigentlich tun. Dann hast du auch Leute, die sagen, natürlich kann auch ich was Neues schaffen. Klatschen einfach lieblos zwei Dinge zusammen, die vorher noch nicht zusammen gepasst haben. Musst du erstmal finden heutzutage. Aber und dann ist es aber auch keine Kunst. Und auch nicht wirklich kreativ, sondern das ist halt auch wieder so mit einem Hintergedanken. Kreativität ist, glaube ich, genau dieses, was auch der Künstler selbst nicht erklären kann. Das Einzige, wie er sich dem nähert, ist halt durch ständiges gefällt mir nicht. Weißt du, auf die Weise.
Das meinte ich mit Transzendenz und das hat ja eine gewisse Mystik. Ja,
also ja absolut. Weißt, natürlich.
Wo kommt das her?
Das geht mir so auf den Sack. Das war halt so, habe ich auch in einer Sendung schon mal gesagt, dass wir dass ganz viele Menschen glauben, in einer Welt zu leben, die komplett auf Kausalität und Ratio aufbaut. Das sind Menschen, die tun mir leid. Ja. Einfach. Die nehmen jegliche Magie und alles Spontane und mystisch oder wie es halt auch nennen willst, aus dieser Welt raus und freuen sich dann, dass irgendein Physiker sich zu der verwegenen These herablässt, es gebe keinen Gott oder so. Ich meine, das ist erstmal eine These. Das Geile ist, dann bezieht man sich auf irgendwelche wüsten Behauptungen, zum Beispiel einer bestimmten Kirche, die einen Gott halt auf ihre Weise definiert und widerlegt halt dann das und sagt, ja, das kann nicht sein, weil dann müsste das und das und wir haben gezeigt im Universum, gibt es halt so eine Kraft nicht. Aber das ist halt auch eine sehr einseitige und, wie ich finde, sehr, unreife Denke. muss ich ganz ehrlich sagen, weil je länger ich so auf diesem Planeten rumspringe, desto mehr habe ich durchaus auch mystische Erfahrungen, wenn du das so nennst. Also wenn du sowas, was du gerade sagst, dass einfach ein Künstler sein Handwerk transzendiert, wenn das schon mystisch ist, und bedauerlicherweise ist es in unserer Welt schon so, dass das für viele Menschen schon überhaupt nicht mehr fassbar oder nachvollziehbar und damit halt mystisch ist. Das ist ja eigentlich das wahrscheinlich auch der Wortstamm, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber sowas Ähnliches bedeutet es ja, dass man halt, das ist halt so ein bisschen unerklärlich, könnte man doch sagen, ne? Das ist unerklärlich. Ja. Und das bedeutet in dieser Welt, in der wir gerade leben, für die meisten Menschen oder für viele Menschen halt, es ist nicht rational 1 plus 1 ist gleich 2 mäßig erklärbar. Und trotzdem hören sie gern Musik im Radio. Warum? Ist doch eh alles Quatsch. Brauchst du doch nicht. Geh doch einfach her, werde ein Roboter und lebe am Fließband den ganzen Tag. Dann ist doch schön. Mehr brauchst du ja nicht. Auch Beziehungen, Sympathie, Liebe, all solche Sachen. Das sind alles mystische Konzepte, weil kein Mensch dir wirklich erklären kann, wie das im Einzelnen funktioniert. Und weißt du was? Ich möchte das auch gar nicht erklärt haben. Ich finde es nämlich überhaupt nicht schlimm, in einer mystischen Welt zu leben. Ich finde das toll. Ich meine, ich schreibe ja auch nicht ohne Grund Bücher und schaffe hier ständig aus nichts etwas aus und lasse mein Hirn seltsame Dinge tun im Hintergrund, von denen ich auch nicht weiß, was es da anstellt. Und versuche das dann irgendwie zu channeln. Jetzt sind wir eh halt tief im Esoterischen, ist mir jetzt aber auch egal. Und daraus kommt ein Buch. So, ich muss nicht wissen, wie das funktioniert. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass es replizierbar ist. Und das ist, warum ich mich mit dem Prozess befasse. So, ich will ihn aber dabei nicht entmystifizieren.
Ja, also ich bringe mal jetzt ein Zitat. Zitat-Dropping haben wir relativ selten, aber jetzt finde ich
es. Aber heute kommt eins am anderen, genau.
Ja, wahrscheinlich ist es auch falsch und ich habe das nur so halb gefährlich abgespeichert, ja. Und ich bringe jetzt natürlich auch den Punkt, das wird auch Einstein nachgesagt, das muss man ja vorausschicken, ja.
Ja, muss man immer sagen.
Meines Erachtens hat es wohl Einstein angeblich gesagt, das ist ja auch mal die Frage. Jetzt
kommen wir mal rum mit dem Punkt.
Ja, genau, und er sagt, man muss die Welt nicht verstehen, es reicht, sich in ihr zurechtzufinden. Und das ist ein Zitat, was ich ziemlich geil finde.
Also wer immer das gesagt hat, Daumen hoch von mir. So, genau so sehe ich das.
Nicht verstehen. Du schaffst das nicht. Also
ich finde das auch Schwachsinn, das zu versuchen, das überhaupt anzustreben. Das ist eine sehr ängstliche Geisteshaltung meines Erachtens. Und Angst hat ja, selten zu was Gutem geführt. Ja, es ist von
Kontrollwahn getrieben. Ne? Man will kontrollieren. Und wenn man jetzt mal nochmal sich ein paar Gegner machen will, es ist ja nun auch so, dass wir in einer Zeit leben, die eine neue Religion hat. Und das ist halt die sogenannte Wissenschaft. Ja? Und
besonders, wenn sie halt von Menschen verbreitet wird, die selbst davon nichts verstehen. Muss man auch dazu sagen. Also Leute über Wissenschaft erzählen, die dir nicht erklären können, über was sie da erzählen, sondern nur sagen, Wissenschaftler haben herausgefunden. Und sorry, das ist keine Art der Argumentation. Tut mir leid. Und das ist übrigens auch super unwissenschaftlich. Just saying.
Ja. Also ich sage ja nicht, dass die wissenschaftlich eine unglaublich bedeutende Rolle spielt bei der Erklärung der Welt oder bei Erklärung von Phänomenen in der Welt. Ich meine, wir waren ja beide auf einer Uni. Wir wissen ja, dass es so ist.
Ja.
Aber das bedeutet nicht, dass die Wissenschaft jeden Lebensbereich verständlich und erklärbar machen kann. Das ist
oder sollte
absolut nicht der Fall.
Erachtens, ne?
Ja, und also wie ich einen Einfall habe, kann mir natürlich, würde ein Neurologe sagen, ich kann dir das bis in deine letzte Synapse erklären.
Nö, kann er nicht.
Aber nicht. Das ist nicht so.
Will man nicht und ich glaube, das kann der auch nicht. Also ich kann mal gern einen einladen. Ja. Wenn ich einen finde, der mit mir sprechen möchte. Nach dieser Sendung noch wahrscheinlich nicht mehr, aber auch egal.
Oder gerade dann.
Ja. Also ich bin ja da auch nicht festgefahren. Ich würde mir das ja gerne mal reinziehen. Das entmystifiziert es auch nicht, bloß weil jemand meint, er könne das erklären. Aber ganz ehrlich, der Mensch, der heutzutage behauptet, er habe das menschliche Denken und das komplette Gehirn verstanden, der ist seinerzeit entweder sehr, sehr weit voraus oder erzählt einfach Bullshit. So, oder man überzeuge mich vom Gegenteil. Das Angebot steht ja immer. Also ich lerne ja auch super gern dazu, aber das ist so Stand heute, was ich davon halte, was ich dazu denke. Okay. Mhm. Weil, das ist halt auch das Ding, ich glaube, als Schriftsteller bist du in einem gewissen Maß, bist du auch irgendwie Mystiker, wenn ich mal so will. Weil sonst fängst du halt wirklich an, wie ein Roboter Baukasten Bücher zu schreiben. Und das ist ja das Spannende. Klar kannst du dafür auch Leser finden. Aber ich glaube, da bleibt immer so ein schaler Beigeschmack dabei. Weil der Autor in dem Moment eben nicht, was wir eingangs auch schon hatten, was von seiner Seele preisgegeben hat oder auch sei es nur seiner Alltagserfahrung. Das klingt jetzt alles so super tiefschürfend, aber zu deiner Seele gehören ja auch die Oberflächlichkeiten. Das ist ja nicht alles deep ohne Ende. Zu deiner Persönlichkeit gehört das halt alles dazu. Und wenn ein Autor das alles aus seinem Buch rauslässt, dann ist das, glaube ich, für keinen sehr befriedigend, für den Autor nicht, für den Leser nicht. Ich meine, lies doch mal Stephen King, also dir muss ich nicht sagen, und erklär mir das bitte ganz bis zum Detail. Weil wenn du das könntest, würden wir alle nur noch solche Bücher schreiben und wären alle Zilliardäre. Und das wäre eine verdammt langweilige Welt, in der ich persönlich auch nicht leben möchte. Da sind wir potenziell auch wieder beim Thema KI. Aber das würde ich definitiv vertagen. Das müssen wir mal das wird sonst too much.
Ja, ich will noch eine Sache dazu ergänzen. Und zwar, mir ist gerade klar geworden, dass diese Frage, kommt ja wirklich fast standardmäßig, wenn man Leute kennenlernt, die erfahren, dass man schreibt, so dieses, woher beziehst du deine Ideen? Es ist so der rationale, ein bisschen lachen, weil es ist der rationale Versuch, etwas vollkommen Irrationales erklärbar zu machen. Und die Enttäuschung ist dann immer groß, wenn ich sage, weiß ich selber nicht, das ist mir halt eingefallen.
Ich muss das nochmal wiederholen, weil ich es so geil finde. Das ist der Versuch, etwas rational zu erklären, was völlig irrational ist. Oder zumindest nicht kausal so eins zu eins nachvollziehbar. Und der Witz ist, es muss auch völlig irrational sein, weil sonst ist es wertlos fürs Buch.
Ja, und es kommt ja auch von dem, was du angesprochen hast, wenn wir uns jetzt mal in dieser Künstler, als Künstler bezeichnen, es kommt ja aus dem, was wir aufgesogen haben über Jahre, Jahrzehnte. Natürlich. Und dann kommt irgendwo aus einer Ecke des Unterbewusstseins wird da was kombiniert. Aber es ist nicht nur reine passive Kombinatorik, die uns zu der Idee führt, sondern es ist trotzdem ein aktiver Prozess. Man überlegt ja dennoch. Es ist nur so, dass im Moment des aktiven Überlegens diese Ressourcen bereitgestellt werden vom Gehirn, vom Unterbewusstsein, whatever. Mhm. Und das miteinander zu verbinden, das ist sicherlich auch ein kreativer, künstlerischer Akt.
Ja. Also der Künstler versucht halt im Endeffekt einfach nur, sein Unterbewusstsein durch sein Bewusstsein zu channeln, um mal in esoterisch angehauchten Begriffen zu sprechen. Das heißt, er versucht einen Kanal, das heißt ja channeln, aufzumachen, um mit seinem Unterbewusstsein zu kommunizieren und das in, was da rauskommt, als Lösungen für Probleme zu identifizieren, die sein aktives Bewusstsein stellt. Sprich, das ist auch, da geht es auch drum in dem Buch The MacGyver Secret von Lee David Slotoff. Das ist ein Buch, also MacGyver kennt vielleicht die ein oder anderen älteren Zuschauer noch. Ist auch völlig wurscht, weil das war halt so eine Fernsehserie in den 80ern, die recht populär war damals. Und der Erfinder der Figur und der Serie ist Lee David Slotoff und er hat halt ein kleines Büchlein geschrieben, in dem er halt erklärt, wie er zu Ideen für neue Folgen kommt. Und er hat da so eine Methode zum Beispiel, und das ist nur Ausdruck einer Art, seine Ideen zu channeln. Und das ist lustig, dass der Typ das auch macht. Und das ist tiefst kommerzielles 80er Jahre serielles Format. Ne? Das ist für viele Menschen, glaube ich, relativ weit von Kunst entfernt. Für mich nicht, weil siehe, was ich vorhin erzählt habe, aber egal. Und er hat halt gesagt, der schreibt sich das Problem, also zum Beispiel, was macht MacGyver als nächstes, nachdem er das Boot in die Luft gesprengt hat oder so, auf dem Zettel. Dann macht er eine Stunde, hat er auch eine Stoppuhr oder sowas, macht er eine Stunde etwas anderes, wo er möglichst nicht aktiv nachdenkt. Also kein Kreuzworträtsel empfiehlt er, sondern sowas wie ein Puzzle zusammensetzen, wo du halt völlig andere Teile des Gehirns ansprichst. Warum macht er das? Weil er da rational sich auf das Puzzle konzentriert und seinem Unterbewusstsein praktisch die Freiheit lässt, völlig unbeeinflusst, weil er konzentriert sich auf das Puzzle und sein Unterbewusstsein kann go wild, macht irgendeinen crazy shit. Und nach der Stunde guckt er den Zettel nochmal an und üblicherweise hat er dann die Idee. Das ist so ein bisschen dieses forcierte, ich stehe unter der Dusche und da hatte ich den Einfall. Warum? Weil du in dem Moment überhaupt nicht mehr dran gedacht hast. Und das ist der Moment, in dem dein Unterbewusstsein halt losrennt. Und ein erfahrener Autor, und das ist meines Erachtens wirklich die Meisterschaft des Storytellings, das jederzeit verfügbar zu haben, on the fly, immer ad hoc machen zu können, ist einfach diesen Kanal quasi dauerhaft aufzuhaben und bevor die Leute sich jetzt anfangen mit der Bohrmaschine in den Schädel zu bohren, das ist metaphorisch gemeint, also nicht wirklich machen, bitte, danke. Also diesen Kanal zu deinem Unterbewusstsein praktisch ständig offen hast, während du mit deinem Bewusstsein das Buch schreibst. Also wie, dass du einfach nur noch irgendwann zum Werkzeug deines Unterbewusstseins wirst, aber unter der Maßgabe, dass es halt kein komplettes Chaos wird, was da am Ende rauskommt. Diese Balance herzustellen, das ist, glaube ich, die große, große Meisterschaft beim Schreiben. Und deswegen sage ich, bin ich auch noch Jahrzehnte von entfernt. Ich gucke auch noch auf den leeren Bildschirm, renne mit dem Kopf gegen die Wand und frage mich, Mensch, wie kommst du denn hier wieder raus? Das Einzige, was ich bisher an Erfahrungen gemacht habe, seit ich nicht mehr plotte, habe ich immer eine Lösung gefunden. Und das an sich ist schon ganz schön krass, wenn man mal drüber nachdenkt, dass du halt stellenweise wirklich so Sachen hast. Und früher habe ich auch Bücher abgebrochen, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass ich da eine Lösung für finde. Und mittlerweile sage ich, es gibt kein Problem in unserem Bereich, ne? Der Rest ist einfach, glaube ich, eine Frage von Komplexität. Natürlich, wenn du das Problem derartig verkomplizierst, dass es einfach rein logistisch oder statistisch oder sonst wie nicht mehr möglich ist, eine Lösung zu finden. Und ja, es gibt zum Beispiel auch mathematische Probleme, für die kann man beweisen, dass es keine Lösung dafür gibt. Aber ich meine jetzt Schriftstellerprobleme, Probleme der Kreativität. Das ist ja der Witz bei etwas aus Nichts schaffen. Das geht ja im Endeffekt immer. Ne? Weil du nie weißt, der Vorrat der Kreativität in dem sogenannten Nichts, also deinem Unterbewusstsein, ist ja unerschöpflich, der ist ja unendlich, glaube ich. Und das heißt, du hast unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Die Frage ist, wie sinnvoll bewertet dein Bewusstsein die jeweils vorgeschlagene Lösung? Und das ist genau dieser Kanal. Dieser Kanal filtert das sozusagen vor. Sonst schreibst du ein Buch, was sich dann liest wie das Werk eines Wahnsinnigen. Des wahnsinnigen Arabers Abdul al-Hasred zum Beispiel, für alle Lovecraft-Fans unter uns. Nein, das ist halt, das liest sich dann halt, ist halt Käse einfach. Aber wenn du tatsächlich so eine gute Beziehung zu deinem Unterbewusstsein hast, dass du Probleme stellst und mehr oder weniger sofort eine Antwort drauf bekommst, weil ich glaube nicht, dass diese Woche oder die zwei Tage oder was, die du über das Problem nachdenkst, wirklich aktives Nachdenken sind und dass diese Zeit benötigt wird. Ich glaube, das ist nur die Zeit, die du brauchst, deinem Unterbewusstsein die Zügel zu lassen. Weil wir sind einfach nicht gewöhnt, uns so auf unser Unterbewusstsein oder wem das besser gefällt, auf unser Bauchgefühl zu verlassen. Und das ist mein Problem auch mit diesem Denkansatz, dass alles rational und das alles kausal erklärbar sein muss. Wir verlieren immer mehr den Zugang zu einem unserer wichtigsten Denkfunktionen, nämlich dem Unterbewusstsein. Es gibt einfach Menschen, denen begegnest du, die machen einen super Eindruck, aber dein Bauch sagt dir, irgendwas ist mit denen nicht.
Genau.
Und das ist ein urzeitlicher Instinkt, der dafür gesorgt hat, dass wir heute auf diesem Planeten noch existieren. Weil der ist fürs Überleben wichtig gewesen. Heutzutage eben nicht mehr so. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum die Leute so Bock auf Geschichten und auf Kreatives haben, immer wieder. Ein komplett rationaler Mensch bräuchte das alles ja nicht. Für den ist die Welt ja eins und Nullen, alles ist irgendwie erklärbar und auch schon erklärt und es gibt halt nichts Neues mehr. Und Frage, warum lebst du dann überhaupt? Also wozu ist das gut? Was ist das Goal bei der ganzen Geschichte? Weil du einfach, und da spielt halt auch keine künstlerische, also keine fremdgelabelte künstlerische Qualität eine Rolle, so nach dem Motto, das ist ein hochwertiges Buch und das ist nur Schrott, das ist alles völlig egal. Alles, was die Leute wollen, ist an diesem Prozess, an dieser Kreativität teilhaben und das ist auch das, was der Autor will. Und das ist, warum es diesen Handshake gibt, das ist, warum du als Leser halt denkst, der redet zu mir, auch wenn er noch zu 10 Millionen anderen Menschen redet, hoffentlich, wenn er gegönnt sei es ja jedem, weißt du, aber und das ist, glaube ich, auch, haben wir schön den Kreis jetzt bekommen, glaube ich, da sind wir wieder an genau dem Punkt, dieser Entdeckerstolz, du willst halt du willst ein bisschen teilhaben an diesem kreativen Moment, den der Künstler, der Autor da hatte. Und dann sagst du halt einfach, und ich will, das ist so meins, weißt du, so meins, meins alleine soll das sein. Ich will in dem Buch so mit ihm praktisch über die Schulter geschaut haben, in diesem Moment, weil es dir halt einfach viel bedeutet. Und je mehr es dir bedeutet, desto weniger, sind wir alle ein bisschen ähnlich, ein bisschen Egoismus haben wir doch alle, ne? Desto weniger willst du das abgeben. Weißt du, wenn du jetzt sagst, das Buch war so lala, dann kann das doch Tod und Teufel lesen, ist ja völlig egal. Aber wenn du sagst, nee, das war ein Buch, da bin ich sicher, da hat der Autor, der ist, wir sind so im Geiste, wir haben so diese Connection. Und jeder, der Stephen King liest und das mag, das ist ja so ein bisschen dieses Michael Jackson-Beispiel, der halte sich das vor Augen, und ihm sei gesagt, auch wenn es bei Stevie wirklich eine ganze Weile gedauert hat mit dem kommerziellen Erfolg, das muss man auch mal sagen, es muss sich absolut nicht ausschließen. Also es gibt großartige, fast schon intime Momente, wenn du solche Bücher liest, und trotzdem dürfen auch Millionen anderer Menschen diese Bücher lesen, finde ich. Das wäre es von mir. Mic drop.
Wie im Rap-Battle übrigens, ne? Aber das nur so am Rande.
Ja, kenne ich. Gab es auch schon vor Deutsch-Rap übrigens. So Freestyle-Battles. Echt? Und so. Hm, gab es schon, ja.
Ach, ist ja verrückt. Ja,
so ein Retro-Trend auch, dass man das wieder macht.
Ah ja.
Okay, wir sollten, glaube ich, ein Special über Deutschrap machen und uns ganz, ganz viele Hörer und vielleicht auch Künstler, wenn wir sie finden und die Bock auf sowas haben, einladen. Also rein optisch sehe ich ja eh schon immer mehr nach Sido aus jetzt. Oder der nach mir, ich weiß nicht. Fehlt nur noch der Anglerhut, dann ist es eigentlich perfekt. Nein, aber jetzt Spaß beiseite, Bruder bei die Fische. Ich glaube, da haben wir einen schönen Kreis gezogen. Ich bin sehr gespannt auf Reaktion, wer sich das hier bis zum Schluss gibt, wen das noch interessiert. Weil das war wirklich mal, also wir haben das ja letztens schon angefangen, wo es ein bisschen um Burnout und ähnlich eklige Themen ging. Aber das war jetzt so wirklich, glaube ich, sehr, sehr deep. Aber das ist im Endeffekt auch immer so die lange Antwort auf die Frage, wo hast du eigentlich diese Ideen her? Das ist das, was du in Lesungen nie erzählst, weil du die Zeit nicht hast und das auch keiner in der Ausführlichkeit hören will. Also wer ein bisschen mehr durchsteigen will, wo das eigentlich herkommt mit den Ideen und so, der kann, glaube ich, hier doch so einiges mitnehmen. Aus unserer Sicht jetzt, ob es andere Autoren genauso, aber ich glaube schon. Ehrlich, also ich glaube, jeder, der das eine Weile macht, wird jetzt hier uns nicht zuhören und denken, was labern die denn für einen Müll?
Das ist ja völlig, völlig absurd, was die da reden.
Darf man natürlich trotzdem denken, das ist völlig okay. Darf man denken, darf man auch posten, darf dann auch von uns ignoriert werden, das ist völlig cool. Benjamin, es hat mich gefreut. Aber auch ich habe noch ein Privatleben. Ich bin nicht 24 Stunden hier zur Bespaßung auf YouTube zuständig.
Ja, meins hat sich auch gerade übers Handy gemeldet. Insofern passt das gut.
Ja, perfekt. Na,
und ja, ich bedanke mich, hat Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch natürlich.
Jo,
und,
das hoffe ich auch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis denn. Euer Alex Pohl
und Benjamin Brückner
von der Buchblase. Bis denne.